Leute, unglaublich aber wahr, es gibt eine Premiere bei Horror. Wir haben nämlich einen Gast das erste Mal. Und zwar nicht nur irgendein Gast, sondern ja, ein Stargast. Er hat richtig Bock auf Horrorfilme, er hat richtig Ahnung von Filmerei und ist rundherum einfach ein richtig feiner Kerl. Ich begrüße aufs Entschiedenste hier bei Horror Thilo Gosejohann.
Hör mal, freut mich doch sehr, ihr beiden. Danke für die Einladung.
Jo, immer gerne. Es ist halt wirklich jetzt immer einfach sehr, eine sehr fucking Premiere hier, ne? Nach 25 Folgen? 26 Folgen?
Wir
haben immer wieder darüber gesprochen, mal nicht jemanden einzuladen und auch einfach jemanden zu haben, der mal hier einen Film vorschlagen kann, dass wir nicht immer das entscheiden. Und ja, freut uns, dass du jetzt hier am Start bist.
Bin ich denn der erste Gast jetzt? Nein, ne?
Ja, du bist der erste Gast.
Doch. Ach so.
Wir haben viel drum herum geredet, aber du bist jetzt tatsächlich der erste Gast. Also no pressure.
Ja, genau. Alles easy. Und ich kann noch mal ganz kurz erzählen, wie sich das so ergeben hat. Thilo, wir saßen mal zusammen vor, ist jetzt irgendwie auch schon wieder ein bisschen her, zusammen bei Kino Plus von unseren Kollegen von Rocket Beans. Beste Grüße an dieser Stelle. Und haben über irgendwas gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr, worüber. Ach, hier Renfield oder so, kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr.
Doch, kann sein, dass das die Sendung war, ja.
Ja, und da haben wir uns auf jeden Fall irgendwie kennengelernt und da dachte ich, Alter, okay, cool, ich weiß, früher oder später werde ich dich mal zu unserem Podcast einladen und jetzt hat's endlich geklappt. Thilo, pass auf, und da bist du jetzt direkt hier quasi schon die wichtigste Person erstmal.
Wow.
Denn falls der ein oder andere nicht komplett mit deiner Person oder deinem Werk vertraut sein sollte, gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss, was du so gemacht hast und vor allem auch, was deine Erfahrung und deine Kenntnisse im Bereich der Filmerei sind. Ich werf dir mal irgendwie einen Brocken hin, auf den du sofort reagieren kannst, wenn du möchtest. Ich vermute, nicht wenige von euch da draußen, die das hören, haben von einem der Projekte gehört, die du mit deinem Bruder Simon Gosejohann gemacht hast. Da bin ich auch einer davon, habe ich früher mit großer Begeisterung geguckt. Also sag uns doch mal, Thilo, was hast du so getrieben, woher kennt man dich?
Ich bin grundsätzlich eigentlich hier im Kölner Medienzirkus tätig als Comedy-Regisseur, Realisator nennt man es auch. Ich drehe sozusagen diese 3, 2, 4, 5, 6-minütigen Einspieler, die dann so bei Sendungen kommen und versuche die natürlich möglichst gut zu gestalten und vernünftig umzusetzen. Und ich komme vom Amateurfilm und habe den 90ern so Trash-Underground-Filme gemacht, wie zum Beispiel Captain Cosmotic und Operation Dance Sensation. Die sind dem einen oder anderen bekannt möglicherweise. Und danach ging es vor allem für Simon weiter vor der Kamera. Ich habe mich eher hinter die Kamera verkrümelt, wobei ich aber Operation Dance Sensation auch davor war, aber ist ja egal.
Das stimmt.
ja, und dann das Bekannteste sind so Sachen wie Elton vs. Simon, da habe ich Kamera gemacht und bei bei Comedy Street war ich sozusagen die versteckte Kamera.
Ah.
Und habe
dann
sozusagen da mit diese ganzen, in diesen Städten, diese ganzen Fußgängerzonen durchflügt und mir die Schulter ausgeleiert, weil ich ständig diese Kamera in der Tasche hatte, um Simon dann mit seinem Gummipimmel zu filmen. Ja, solche Sachen halt. Ne?
Und so wird's auf deinem Grabstein stehen. Also du warst quasi an der Front, während jemand wie ich einfach immer nur hier sitzt und alle zwei Wochen so tut, als wüsste er, wovon er spricht. Du hast wirklich Ahnung vom Film, du weißt, wie man eine Kamera bedient. Da kannst du dich mit Kolja auch perfekt austauschen. Der hat das nämlich auch, dieses technische Wissen. Ich bin der Einzige, der einfach nur gerne Filme guckt und drüber labert. Das mehr habe ich hier nicht anzubieten.
Genau.
Aber deswegen schön, mal so einen richtigen Profi hier zu haben. Ja,
wir haben uns kennengelernt, wo ich Wolf gefilmt habe tatsächlich.
Du hast Wolf gefilmt?
Genau, er hat mich ganze Zeit vollgelabert, ich habe ihn gefilmt. Das war unsere Begegnung.
Er hat dich vollgelabert, du hast ihn gefilmt. Was für eine Situation kann man sich darunter vorstellen?
Ach ja, das haben wir tatsächlich, glaube ich, nie wirklich hier erwähnt im Podcast, aber Wolf und ich haben uns damals bei Inside PlayStation kennengelernt. Wir wollten das eigentlich beim allerersten Cast damals behandeln, damit die Leute überhaupt wissen, wie wir uns kennen, aber haben es wirklich einfach nie besprochen. Deswegen, hey, warum nicht jetzt noch 26 Folgen?
Ja, aber eine Frage, das heißt, Kolja, bist du denn auch viel dann vor der Kamera oder eher dahinter? Oder wie ist das dann? Was verstehe ich daraus?
Nee, hauptsächlich tatsächlich hinter der Kamera. Also mittlerweile bin ich fast nur noch für Schnitt tatsächlich da. Also vorher war immer so ein Mix aus Redaktion, Schnitt, Kamera und also bei der Inception-Zeit war ich so ein bisschen Mädchen für alles. Das war ja so komplett weit gefächert. Jetzt seit, ich würde sagen, 4 Jahren oder so bin ich jetzt tatsächlich komplett schnitttechnisch unterwegs. Und wenn es mal irgendwie anfällt, Bei irgendwelchen Aufnahmen, dann mache ich ab und zu mal Kamera.
Ah, okay. Ja. Ja.
Und im Stream, also in deinem Privatstream, Kolle, sitzt der auch manchmal.
Genau, ja,
also,
okay. Ja, genau, in meinen Privatstreams, da sitze ich natürlich vor der Kamera. Ich mache es auch super gerne, aber jobtechnisch ergibt es sich einfach nicht. Also ich mache auch tatsächlich ab und zu mal ganz gerne irgendwie Moderationskram, wenn es anfällt. Aber ja, ist halt eher nebensächlich bei mir.
Ja. Aber ich muss sagen, also euch beiden erzähle ich damit nichts Neues, aber ich merke so für meinen Teil, es zieht mich jetzt auch nicht mehr so krass vor die Kamera, wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Also ich finde es mittlerweile auch ganz angenehm, so ein bisschen was im Hintergrund zu machen und zu denken, okay, so weißt du, das ist nicht mehr meine Verantwortlichkeit, die ganze Zeit vor der Kamera gut auszusehen und zu performen und wirklich kluge Sachen zu sagen. Dafür wurde ich ja sowieso noch nie gebucht. Von daher, also ich sehe auch den Reiz, tatsächlich hinter der Kamera zu stehen. Aber Thilo, jetzt sag du uns doch nochmal, du bist ja hier nun bei Horror und in der allerersten Ausgabe, die gefühlt jetzt 400 Jahre her ist, haben Kolja und ich über Kindheitstraumata gesprochen, beziehungsweise was uns so zum Horrorfilm gebracht hat. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch Horrorfan und bist ja auch dem Trash nicht abgeneigt. Gab es da irgendwie so ein Erweckungserlebnis? Wie fing es bei dir an, diese Leidenschaft?
Also ich wurde an das Thema Horror so rangeführt, dass das was ganz Schlimmes ist, was verboten gehört, weil ich bin ja Kind der 80er und wir hatten den Stern abonniert und ich habe diese ganze Hysterie in den 80ern über schlimme Horrorfilme, Horrorvideos, Gewaltvideos, also wirklich vom Logenplatz aus mitgekriegt. Ich habe die Artikel gelesen, ohne dass ich die Filme kannte. Kannte die Filme aber natürlich in der Regel von den Postern, denn die liefen ja erfolgreich im Kino und wenn du als Kind dann durch die Stadt gegangen bist und dann hingen die neuen, in den Schaukästen hingen dann die Bilder von, ich weiß noch, Maneater, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies und also da hing auch Bernhard und Bianca, ja, aber da hing dann eben auch Sado stoßt das Tor zur Hölle auf und dann stand da drunter freigegeben ab 21 und dann waren die ganzen Aushangfotos zensiert. Du konntest also nicht sehen, was in dem Film passiert und das stand da aber so drauf, seh zu, wenn er seiner Freundin die Fingernägel rausreißt und so. Da dachte ich, das ist ja unfassbar schlimm, ja. Und durch diese Artikel und diese Pressesachen wurde man einfach darauf geeicht, dass das ein also verachtenswertes Genre ist. Ja. Und ich war auch der Meinung, ohne es gesehen zu haben. Dann gab es noch in der Bravo, das hat mittlerweile, glaube ich, jeder gesehen, so eine Foto-Love-Story zu Die Säge des Todes. Und ich fand diese Fotolove-Story schon furchtbar gruselig und ich kannte auch diese Aushangbilder. Da ist ja so eine Leiche in so einer Tüte, die hängt so im Schrank, in so einer Folie. Ey, ich habe mich nicht auf diesen Gang getraut, so neben dem Kino, wo diese Poster hängen, weil ich wusste, da hängt jetzt diese Leiche in dieser Tüte. Ne? So, dann habe ich natürlich im Fernsehen so Sachen gesehen von Jack Arnold, die mich dann auch begeistert haben. Und der erste richtige, harte Horrorfilm, den ich gesehen habe.
Jetzt kommt's.
Das war wahrscheinlich Tanz der Teufel. Nicht? Der war verboten, der war eine Legende und den hatte dann ein Schulkumpel, der konnte den besorgen. Und das war der vermeintlich schlimmste Film und schlimm und verboten und alle Kinder werden zu Massenmördern, wenn sie den sehen. Und dann habe ich den gesehen und der hat mich total begeistert. Nicht nur wegen der Gewalt, sondern auf so viel filmischen Ebenen, die Kamera, der Schnitt, diese Atmosphäre, diese Effekte. Auf dem Schulhof sagte man, ey, die Effekte am Ende sind voll billig. Damit meinten die natürlich die Stop-Motion-Effekte, aber die kannte man ja auch von Ray Harryhausen und so. Und dann war ich war totaler Fan. Und das war für mich der Einstieg in den Extremhorror. Von den Fernsehsachen mal abgesehen, die man Tarantula und so, klar, war das dann die Initialzündung. Und dann habe ich zugesehen, dass ich alles irgendwie kriege. In den zweiten Hälfte der 80er war das. Alles kriege auf dem Schulhof, was in diese Richtung geht. Und die ersten 4 Filme waren Tanz der Teufel, dann New York Ripper, Geisterstadt der Zombies und Dawn of the Dead. Also Zombie dann in dieser Marketingfassung. Das waren die ersten 4 und damit hatte ich direkt 4 Klassiker gesehen und seitdem hat mich das Genre nicht mehr losgelassen.
Und da warst du angefixt. Also zu Tanz der Teufel, ich weiß genau, was du meinst, denn bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Da kam auch so ein Kumpel und wir waren bei ihm zu Hause und wir schmeißen halt irgendeine VHS-Kassette rein oder so. Und er meinte, er hat neulich da irgendwie Tanz der Teufel entdeckt, lag so quasi im Stapel. Und er hat reinguckt und er meinte, das wäre wirklich das Allerschlimmste. Und er hat wortwörtlich gesagt, am liebsten würde ich die diesen Film vernichten. So als wäre das so, ja, wirklich, als wäre das so, als würde man das Tor der Hölle aufstoßen, bloß nicht diese Videokassette reinmachen und so. Also von daher, ich weiß genau, ich habe diesen Hype damals auch, auch wirklich mitbekommen. Und ich meine, man muss ja auch sagen, Kolja, wir haben uns in der, als wir über den letzten Dawn of the Dead gesprochen haben,
ja,
da haben wir uns ja auch ganz kurz über die ganze Reihe unterhalten und da haben wir ja auch gesagt, dass, also jetzt im Nachhinein, das klingt vielleicht so ein bisschen lustig, wenn man sagt, was für eine Hysterie der damals ausgelöst hat. Mhm. Aber trotzdem, wenn man den heute noch guckt, der ist wirklich immer noch richtig hart. Also Dawn of the Dead ist ja mittlerweile so ein Fun-Splatter geworden. Aber der erste, der ist schon wirklich derbe. Also der hat natürlich auch seine sehr skurrilen Momente und das Blut spritzt höher, als es je würde. Aber so von der Stimmung her, und das ist ja also wirklich reiner audiovisueller Terror. Und ich glaube, das unterschätzen Leute immer so ein bisschen, dass das damals die Leute wirklich bis ins Mark schockiert hat. Tanz der Teufel, das war schon. Ach, ich habe über Dawn of the Dead gesprochen. Ich meine natürlich Tanz der Teufel.
Ach so, ja. Aber Dawn of the Dead passt das ja tatsächlich
in Evil Dead, meine ich.
Ja, genau. Evil Dead, ja.
Ja, genau. Also von daher, aber ja, richtig, richtig guter Einstieg ins Horrorgenre. Da warst du natürlich gleich ein gebranntes Kind. Und damit wir deinen Geschmack so ein bisschen besser kennenlernen und dich auch besser einschätzen können, Tilo, was ist denn so das Letzte im Horrorgenre, was dich begeistert hat, was du gesehen hast? Kann was Aktuelles gewesen sein, neulich im Kino oder einen alten Klassiker, den du jetzt erst entdeckt hast? Was fällt dir da so spontan ein? Was fandst du geil in der letzten Zeit?
Ich habe jetzt so halb beruflich, weil ich habe diesen, also ich will jetzt nicht direkt die Konkurrenz erwähnen, aber Konkurrenten sind wir ja nicht. Ich habe ja auch einen Horror-Podcast mit Antje Wessels von den Rocket Beans. Und ich habe tatsächlich, weil sie die Idee hatte, ein bisschen näher mal dieses Universum von James Wan, dieses Conjuring-Universe zu beleuchten, habe ich Annabelle 1, 2 und 3 nachgeholt, weil ich die noch nicht kannte.
Du bist krass.
Du musst dazu wissen, das ist so ein kleiner Running-Gag hier in dem Podcast geworden, dass jedes Mal, wenn James Wan erwähnt wird, dann fängt Wolf schon das Kotzen an. Weil
ich hasse den Typ.
Ich hasse seine Filme. Den Director sowohl als auch seine Filme. Und wir schieben es immer weiter weg, aber irgendwann müssen wir noch mal so ein James Wan Special machen, wo wir die ganzen Filme von ihm abgehen, die er die letzten Jahre halt fabriziert hat. Weil das ist ja schon ein riesiges Ding gewesen. So, ne? So.
Die sind sicherlich alle sehr unterschiedlich, ne? Aber ich muss sagen, ich halte den ja für einen Spitzenregisseur. Also da sind wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung. Ich halte den für einen spitzenmäßigen Horrorregisseur, was Grusel betrifft.
Ja, zum einen, ich möchte das ganz kleines bisschen relativieren. Es ist nicht so, dass ich den Typen persönlich hasse, so wie könnte ich auch. Ich glaube, das ist echt ein netter Dude. Ja. Und man muss ihm ja wirklich mal zugute halten, ob man seine Filme jetzt gut findet oder nicht. Aber für das Horrorgenre hat er ja schon einiges getan. Also ich meine, es kamen ja wirklich neue Impulse und so. Und prinzipiell finde ich das ja immer sehr sympathisch, wenn jemand so ein bisschen aus dem Nichts sich hocharbeitet und dann irgendwie so diesen Koryphäenstatus sich erarbeitet hat. Das finde ich schon cool. Aber gleichwohl muss ich sagen, dass ich die Art, wie er Filme macht, finde ich generell einfach ätzend. Also weil er so sein Augenmerk so dermaßen auf Jumpscares legt und das ist immer so berechenbar. Das fühlt sich immer gleich an und es sieht auch gleich aus. Aber ich will gar nicht irgendwem Worte in den Mund legen. Deswegen, Tilo, wie hat dir denn dann nun die Annabelle-Trilogie gefallen? War das cool oder nicht so?
Also Annabelle ist ja nicht von ihm. Also da möchte ich nochmal sagen, das Conjuring finde ich durchaus einen in seiner Stilistik und in seiner Stimmung sehr altmodischen Haunted House Film. Also wenn man jetzt mal die 20 letzten Minuten weglässt, die ja sehr laut und schrill sind, finde ich, ist das total oldschool, so wie in den 60ern fast schon. Sehr dezent und das mochte ich daran schon. Ich war mit einem Kumpel drin und habe gesagt, so wenn er 10 Sekunden rausschneiden würde und diese 10 Sekunden sind immer die Nahaufnahmen von diesen Make-up-Gesichtern.
Ja.
Weil das zerstört den Grusel immer. Wenn er 10 Sekunden rausschneidet aus Conjuring 1, dann ist es kurz vor Horrormeisterwerk. Ich mache den zweiten insgesamt noch mehr wegen der Nonne, aber bleiben wir mal bei Annabelle. Ich habe da jetzt einfach viel Schlechtes gehört die letzten Jahre. Das ist auch der Grund, warum ich die nicht geguckt habe. Und ich finde, dass die auf so einem gewissen B-Movie-Niveau ziemlich hochqualitativ sind, weil es ist einfach heutzutage möglich, einen günstigen Film viel teurer aussehen zu lassen, glaube ich, als er ist.
Oh ja.
Und ich glaube, dass diese Sachen wahrscheinlich so ein Budget haben, wie man früher im Verhältnis, Inflation außen vor und so weiter, wie man früher wahrscheinlich dann wirklich nur im Grindhouse-Kino so Filme gesehen hätte, die wirklich vielleicht ganz anders, vielleicht, wir kommen ja auch später noch dazu, zu einem Vertreter dieser Spezies, dass da einfach Filme früher anders ausgesehen hätten mit demselben Aufwand. Und dass das gewachsene Know-how. Das kann man auch natürlich ein bisschen als langweilig bezeichnen, weil die Filme sehr gleichförmig, sehr klischeelastig, sehr getaktet sind. Das sind alles so Erfahrungswerte. Es ist ja nicht nur so, dass Effekte immer besser werden könnten. Wir wissen, muss nicht sein. Es gibt auch ja Fortschritte so in Dramaturgie. Und dann haben die natürlich immer wahrscheinlich ihre Zoom-Meetings, bis so ein Drehbuch perfekt ist, in Anführungsstrichen. Und das kann natürlich auch, wenn man jetzt Annabelle negativ auslegen will, ist das natürlich eine austauschbare Aneinanderreihung von Klischees. Aber weil ich mich bei Grusel tatsächlich grusle, fand ich einfach den ziemlich unterhaltsam.
Okay. Ja.
Man muss ja auch beim Thema James Wan nochmal sagen, also man kann ja von dem Typen halten, was man möchte, ob man jetzt seine Filme mag oder nicht, oder auch die Sachen, die er produziert, wie jetzt im Falle von Annabelle. Der Typ ist halt trotzdem auf eine gewisse Weise ein Genie, weil er weiß genau, wie er Filme für die breite Masse produziert. Also während wir, also Wolf und ich jetzt zum Beispiel, eher auf diese eher langsam schweren Artsy, in Anführungszeichen, Horrorfilme stehen. Also wir sind halt eher so Richtung Ari Aster und so. Aber trotzdem muss man halt sagen, er weiß genau, wie er die breite Masse an Horrorzuschauern heutzutage so erreicht und das mit, wie du auch schon sagst, geringem Budget und die Filme halt trotzdem relativ gut aussehen lässt. So, ne? Also das ist schon echt krass, was sie da für Kohle einbringen in den letzten Jahren.
Ich sehe es ein bisschen so, ne? Jeder hat ja so seine Guilty Pleasures und andere Leute gucken dann Rosamunde Pilcher, was ja auch okay ist, oder gucken Tatort und die wissen auch, Tatort ist irgendwie auch von bis. Ne? So,
ja.
Da interessiert mich viel nicht. Und wenn man dann sagt, man ist Genre-Fan bei Horror und guckt dann eben Annabelle 1 und 2 wie so ein Groschenroman, wo man weiß, das ist jetzt nicht der neueste Midsommar, der da auf dich zukommt, sondern das ist jetzt einfach, weil man Genre-Fan ist, hat man Bock auf einen Horrorfilm, das soll ein bisschen solide sein und man hat Bock, sich da anderthalb, zwei Stunden ein bisschen gruseln zu lassen, dann ist das vielleicht genau das, ja, wenn man so ein bisschen was, so ein Schnack, Snack für zwischendurch möchte.
Ich gucke auch die Filme tatsächlich eher so zum Hirn ausschalten. Also ich, nicht jetzt unbedingt, weil ich denke, oh, ich möchte jetzt einen Spooky-Film gucken, sondern das ist einfach so ein Film, den ich mir anmache, um so ein bisschen Hintergrundgeräusche zu haben. Manchmal hat man einfach keinen Bock, irgendwie groß nachzudenken, und dann macht man einfach irgendwas an. Und da fallen also die James Wan-Filme so größtenteils für mich drunter.
Ich finde das Schlagwort, Thilo, was du gerade gebracht hast, Guilty Pleasure, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Und deswegen, also bei aller Antipathie, die ich gegenüber den meisten von James Wans Filmen habe, aber ich würde mich jetzt nicht ernsthaft mit irgendwem streiten, der die Filme wirklich gut findet, weil ihr auch schon gerade sehr gute Argumente dafür gebracht habt. Und ich verstehe das absolut. Und wenn wir bei sowas wie Guilty Pleasure sind, auch da, ich bin ja genauso schuldig wie der andere. Thilo, für dich sind es James Wan Filme und für viele andere auch. Aber ich weiß zum Beispiel, dass jetzt bald der neue Saw ins Kino kommt. Und das Beispiel, also ich weiß auch, das sind keine guten Filme. Spätestens seit Teil 2 hat das mit qualitativ hochwertigen Filmen machen nur noch am Rande zu tun. Aber ich gucke mir trotzdem jeden verdammten Film an und ich finde da irgendwie, ich finde da immer Vergnügen, was ich draus ziehen kann. Und das ist so mein Guilty Pleasure. Von daher kann ich das total nachvollziehen. Und noch eine ganz kleine Fußnote, weil es vorhin auch mal fiel. Hier, die Nonne wurde irgendwie mal kurz von euch reingeworfen und da ist ja neulich auch der zweite Teil ins Kino gekommen und hat jetzt auch schon wieder knapp 200 Millionen eingespielt bei einem Bruchteil des Budgets, also wieder sehr erfolgreich. Und das zum Beispiel ist so ein Film, da habe ich, also vor dem ersten Teil, als damals The Nun 1 rauskam, da habe ich so viel Schlechtes drüber gehört und ich wusste schon, okay, das ist ja quasi nur Wasser auf meine Mühlen, wenn man diese Art von Filmen generell nicht mag. Und ich muss sagen, den ironischerweise, vielleicht groteskerweise, aber den fand ich dann wieder gar nicht so schlecht, wie er getan wurde. Also ich mochte
die erste Nonne.
Aha. Ja, The Nun. Also da mochte ich habe den jetzt auch nicht mehr so präsent, weil es jetzt ein bisschen her ist. Aber zum Beispiel, genau, Thilo, was du gerade gesagt hast, so von wegen Look, ich fand, dass The Nun zumindest gut ausgestattet war. Also der sah jetzt nicht billig runtergedreht aus, sondern die haben sich echt Mühe gegeben, da so ein bisschen diese Gothic-Atmosphäre herzustellen, dieses alte, verfallene Kloster und so. Also ich will nur sagen, irgendwie, so manchmal kann es ja auch helfen, wenn man mal mit ganz geringen Erwartungen daran geht und eigentlich im Prinzip schon weiß, boah, nee, ich finde das jetzt scheiße, weil eventuell wird man dann positiv überrascht und das war bei mir in einem gewissen Ausmaß zumindest bei The Nun so. Aber generell, um das mal jetzt zum Ende zu bringen, ich glaube tatsächlich, irgendwann ist so ein dickes James Wan Special mal angeraten, aber das müssen wir, glaube ich, dann auf mehrere Teile aufteilen, weil kein Mensch kann sich 11 Stunden Podcast anhören. Das würde, glaube ich, ein bisschen dauern. Aber dann haben wir ja eigentlich schon eine schöne Brücke geschlagen zu Sachen, die wir letzthin so gesehen haben. Und Thilo, als Stargast hast du jetzt auch das Wort. Hast du irgendwas aus unserem Bereich Grusel, Horror oder auch der fantastische Film, hast du da neulich irgendwas Cooles gesehen, von dem du uns erzählen kannst?
Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt einen ganz alten Klassiker gesehen. Das Haus, warte, wie heißt denn nochmal, der hieß, das Haus mit dem Folterkeller.
Das klingt.
So, ich bin so das Haus mit dem Folterkeller. Also ist ja wohl, also wirklich klischeereicher kann ja so ein Titel gar nicht sein, ne? Mansion of the Doomed.
Oh,
ja,
okay.
Es ist ein Grindhouse-Ding für wenig Geld gedreht. Grip, der Grip Operator, habe ich im Abspann gelesen, war Sam Furstenberg, der Regisseur von American Ninja und diversen Canon-Filmen. Und der Regisseur von, wie hieß nochmal, Andrew Davis, hatte auch irgendwie an Kamera-Assi oder so gemacht. Ich weiß es nicht. Also es sind so A-Liga-Leute in so einem frühen Billig-Horrorfilm von 1976. Und der Film ist lange verboten gewesen und ist jetzt frei. Deswegen gibt es den auch auf Blu-ray. Und Lutz hat mir einfach die DVD gegeben. Und dann sage ich, was gibst du mir einen Film? Ey, das Haus mit dem Folterkeller. Was zur Hölle soll das denn für eine Scheiße sein? Oh, ich finde den gar nicht schlecht. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt. Und der ist echt ganz gut. Also dafür, dass es so ein günstiges Ding ist und so alt. Unangenehme Idee. Ich weiß nicht, ob ich das, soll ich das spoilern einfach? Ist das egal? Ja, oder nee,
also
soll ich nicht?
Pass auf, weil ich gucke jetzt gerade, also zum einen sehe ich, dass Lance Henriksen auch mitspielt.
Den der spielt, spielt eine, nicht die Hauptrolle, aber eine zentrale Rolle.
Richtig krass. Ja, also okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ich sehe gerade, wenn es mir nicht falsch angezeigt wird, ich glaube, der ist komplett auch auf YouTube. Deswegen, wenn ihr da draußen euch den jetzt sofort angucken wollt, dann wäre es natürlich schade, wenn wir den jetzt spoilen. Deswegen, also ich muss sagen, deine Kurzbeschreibung, Thilo, die hat mich jetzt schon ein bisschen angemacht.
Ich sag mal Folgendes, ohne zu spoilern. Der Film ist verboten gewesen, jetzt nicht unbedingt wegen dem Gore, aber wirklich seelisch belastend ist der Clou, die eigentliche Idee.
Okay.
Oder das, was der Täter da macht. Das finde ich wirklich unangenehm, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, wenn man das jetzt noch weiter denkt als in dem Film, der ja nur so einen bestimmten Rahmen dieses schrecklichen Spektrums abdeckt, wenn man das weiter denkt, Alter, das ist ja einfach so schlimm. Und damit entlasse ich euch jetzt mal einfach aus dem Themenbereich Das Haus mit dem Folterkeller und wünsche viel Spaß,
geil,
wenn ihr euch den Film völlig legal im Saturn holen könnt.
Das war ungelogen, das war ohne Scheiß. Das war die beste Werbung, die du für diesen Film machen könntest. Ja. Weil jetzt, ich will unbedingt wissen, was da passiert. Okay, ja, das ist
auf
super.
Auf jeden Fall. Hab auch gerade gesehen, dass der Film wohl auch auf der Liste der Video-Nasties war. Wir haben nämlich vor ein paar Folgen auch über Pieces gesprochen, der ungefähr auch so in dem Zeitraum rauskam.
Und den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen und will den auch schon ganz lange gucken.
Ja.
Aber darf man noch nicht, ne? Ist noch auf dem, ist der noch?
Sollte nicht mehr.
In welchen Indexen oder darf man?
Man kann den mittlerweile auch schon legal kaufen auf Blu-ray oder DVD oder so.
Ja, okay.
Also dürfte kein Problem sein. Ja, dann können wir uns da gegenseitig viel Spaß wünschen. Du, Thilo, holst dann irgendwann Pieces nach.
Unbedingt.
Wirklich absolut grandiose Szenen. Also es gibt da so ein, zwei Sachen, die werden auf jeden Fall in deine Top 10 der besten Filmszenen der letzten 400 Jahre schießen. Und der Rest guckt sich dann hier Mansion of the Doomed an. Klingt ziemlich cool.
Ja, der Regisseur hat ja Qualität geboten, schon öfters. Ne? Der hat ja auch diesen Super Sonic Man gedreht, meine ich. Nee, oder war es der Puma? Ja, der Super Sonic Man, glaube ich, ist von ihm. Juan Pica.
Oder wolltest du gerade Puma Man sagen?
Puma Man, ist der von ihm?
Nein, mach keinen Quatsch, jetzt sag nicht Puma Man ist von dem, da muss ich den sofort gucken.
Nee, der ist Sergio Martino, glaube ich.
Ah, okay, schade.
Puma Man ist es nicht. Puma so, Man aber ich habe letztens einen Film von Pica gesehen, Das Geheimnis der Teufelsinsel, und mit Peter Cushing steht da fett drauf, aber natürlich nur in einer Rahmenstory, wie das immer so ist, so fette Stars, die dann am Anfang und am Ende und zwischendurch eine Menge Quatsch und auch eine Menge der besten Szenen, die man kennt. Ich dachte mir, ja, das ist wieder so typisch für ihn. Aber dann habe ich erst überlegt, ob ich die DVD zum Secondhand bringe. Habe ich einmal im Internet geguckt, da kostet die fast 40 Euro. Da dachte ich, komm, die stelle ich schön in den Schrank, da kann sie erstmal bleiben.
Oh. Ja, krass. Ja,
kann man machen.
Es gibt ja, die DVDs sind ja wieder so wertvoll mittlerweile, ne?
Ist das so?
Weil die alle out of print sind. Also so Sachen, dann denkst du so, ach, der stand immer im Saturn, ich gehe hin, jetzt nehme ich den mal mit. Dann sind die plötzlich weg. Du kriegst kein African Queen mehr mit Humphrey Bogart. Wie oft stand der da rum als Billig-Blu-ray? Ich immer so, ach, den kann ich mir irgendwann mal, brauche ich nicht, gucke ich. Dann wollte ich den unbedingt gucken, ne? Weg.
Zack.
Weg. Ich habe im Secondhand-Laden, da gibt's so eine Liste, ich draufgeschrieben, Ist bis jetzt noch nicht angekommen, steht schon ein Jahr lang auf der Liste. Ja, ist echt interessant, ey.
Aber du weißt ja, also wer heute noch sein Geld für physische Medien ausgibt, der lebt natürlich auch im absoluten Vorgestern. Ist ein totaler Dinosaurier, es wird doch
das
alles
kippt,
nur noch,
glaub ich, nur noch gestreamt. Das, ja, aber es wird doch nicht gestreamt. Die Sachen, die bei uns im Schrank stehen, die gibt's doch nicht als Stream.
Naja, das und zum einen, also es ist nur so ein kleines Detail, aber wenn ich eine physische Disc, ich weiß auch, ne, auch eine Blu-ray hält jetzt nicht bis in alle Ewigkeit, ist mir schon klar, aber erstmal habe ich da konkret was in der Hand. Ich kann es jederzeit reinschmeißen und vor allem, ich weiß, dass niemand an den Inhalten auf dieser Blu-ray rumfummeln kann. Wenn jetzt irgendjemand in drei Jahren der Meinung ist, irgendwelche harten Szenen aus Film rausschneiden zu müssen und das ist jetzt die neue offizielle Version, dann kann ich immer sagen, nö, guck mal, ich habe noch die Original-Blu-ray von 2004, da ist noch die erste richtige vom Director freigegebene Version drauf, mit allem Blut, allem Gore, allem Splatter, nicht zensiert, nichts rausgeschnitten und schon deswegen bin ich auch auf jeden Fall auch großer Fan, mir Filme nach wie vor physisch zu kaufen, klar.
Auf jeden Fall. Vor allem Filme werden auch andauernd zwischen den ganzen Streaming-Services hin und her geworfen. So. Und dann weißt du, kannst du den jetzt da gucken, ah, okay, nächste Woche kannst du den nur da gucken und dann da und da und da. Und ich hab das auch, selbst wenn ich irgendwo online im Stream einen Film sehe, wo ich denke, ach, den kann ich eigentlich nochmal wieder gucken, den habe ich aber auch hier im Schrank, dann mache ich mir lieber mal eben kurz den Weg, schmeiße mir die Blu-ray in die PlayStation und gucke mir den lieber dann nochmal so an. Vor allem, weil auch, so ein kleines Detail, aber viele Streaming-Services haben einfach auch nicht unbedingt zwei Tonspuren. So. Ich weiß, es sollte eigentlich mittlerweile gang und gäbe sein, aber wenn ich bei Prime irgendwie einen Film sehe und ich denke mir so, fuck, ey, den wollte ich schon immer mal gucken, und dann gucke ich rauf und du hast nur die Tonspur Deutsch, dann frage ich jedes Mal, wie kann das 2023 immer noch sein, dass du nur eine Tonspur hast? Also.
Das ist echt so ein Prime-Problem. Ich habe da schon so viele, alte Schinken und Klassiker entdeckt und alle auf die Liste gesetzt und dann habe ich aber erst gesehen, dass die fast alle nur auf Deutsch verfügbar sind. Und also ich hadere da immer ein bisschen mit mir, ob ich die dann gar nicht gucken sollte.
Ja.
Aber das ist ja dann irgendwie auch blöd, weil ich denke, okay, aber als Kind habe ich ja auch alles nur in der deutschen Synchrofassung gesehen und so, und mein Gott. Aber ja, es fühlt sich mittlerweile irgendwie, es fühlt sich nicht mehr authentisch an, nicht die Originaltonspur zu haben. Ja.
Ja, da ist bei mir eher so, bei neuen Sachen gucke ich tatsächlich öfters mal im Original. Und bei den alten Sachen mit den vertrauten Synchronsprechern oder Sprecherinnen, da gucke ich dann auch ganz gerne die Synchronfassung in der Regel. Weil das ist doch so was Heimeliges.
Auf jeden Fall.
Ja, so, und ich habe noch einen ganz anderen Grund, dass ich mir Blu-rays hole, weil einfach ich einen Beamer habe. Das ist kein Luxusgegenstand. Der ist wesentlich günstiger gewesen als so eine fette Glotze. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass das nicht viel mehr Leute machen. Und der hat irgendwie 1000 Euro oder so gekostet vor 10 Jahren. Und der beamt mir ein 3 Meter breites Bild an die Wand. Und das sieht einfach am schönsten vom Blu-ray aus, wenn die Blu-ray gut ist. Und wenn ich so Streaming-Dienste beame, das mache ich dann auch mal. Aber es ist immer so ein bisschen flauer. Und ich denke immer so, für so eine kleine Heimkinoanlage ist das ganz nett, wenn man dann so ein paar Sachen im Schrank hat. Und ja, als wenn man so einen Film einlegt, wirklich, weißt du, wie in so einem kleinen Kino. Da passt das dann auch einfach so, ne?
Naja, und ich meine, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde das auch immer wieder geil, wenn ich so auf meine Filmregale blicke. So, da steht alles schön nebeneinander und eine Special Edition steht neben der anderen und oben drauf steht die Maske von Michael Myers und so. Und das ist einfach, da denke ich mir, okay, geil, natürlich gebe ich da irgendwie immer Geld aus für ein Medium, was eigentlich schon so gut wie scheintot ist. Aber trotzdem, scheiß drauf, ich will einfach an meiner Sammlung vorbeigehen, wie so ein englischer Gutsbesitzer, so, und mir selber auf die Schulter klopfen, wie gut mein Leben gelaufen ist. Das habe ich, wenn ich meine Filme hier so stehen sehe.
Genau, das habe ich auch bei manchen Filmen, dass ich mir die angucke und denke so, ich muss mir die halt einfach hinstellen, weil die für mich einen persönlichen Wert haben auch, oder weil ich die einfach so geil finde, dass ich die würdigen möchte, indem ich sie kaufe und irgendwo hinstelle. Das gleiche Prinzip habe ich tatsächlich auch mit meinen Schallplatten hier zu Hause. Falls du mal jemand gesehen hast, ich habe die halt hier an der Wand quasi eingerahmt, so, ich kann die jederzeit rausnehmen und theoretisch abspielen, aber so Alben, die mir was richtig viel bedeuten, klar gibt's die auf Spotify, klar kann ich die überall streamen jederzeit, so, aber das ist immer was ganz anderes, so, wenn ich ein Album habe, was mich mein Leben begleitet hat, dann möchte ich das gerne irgendwie anders würdigen, und so ist es halt auch bei mir mit Filmen.
Ja, ganz genau.
Und kennt ihr das auch, wenn man so in die Filme guckt, dass man so die Sammlung, also sozusagen das Framing optimieren will, dass man dann so denkt, so, okay, der Film, der ist jetzt sowieso auf Disney Plus für 1 Million Leute. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weißt du, braucht man jetzt wirklich noch Iron Man 2? So, ne? Den wird man immer streamen können. So, sag ich jetzt mal so als Beispiel.
Ja, ja.
Für so ein Ding, die so Filme, die so allgemein verfügbar sind, habe ich natürlich auch so ein paar, die ich auf jeden Fall selber immer gucken will. Aber manchmal denkt man auch so, ach, weißt du was? Den bringe ich mal weg zum Secondhand irgendwie so.
Ja, ich bin auch deutlich selektiver geworden, was Filme angeht, ist mir aufgefallen. Ich habe früher auch mehr so Kram geholt, gerade wo ich damals noch aktiv so den ganzen Marvel-Bums geguckt habe. Da habe ich halt echt viele, viele Filme in die Richtung geholt. Aber mittlerweile denke ich mir so, ich hole mir echt wirklich nur noch Filme, wo ich wirklich super von überzeugt bin. Weil ich aus dem Kino gehe und denke so, ey, das war geil, sobald der auf Blu-ray ist, ich brauche den. Das habe ich halt mittlerweile wirklich selten, aber wenn es mal soweit ist, dann stelle ich mir die auch mittlerweile ganz gerne rein hier. Also verstehe ich das komplett.
Ich glaube, okay.
Ist bei mir auch so 3-4 Mal im Jahr. Also von den neuen Filmen.
Ich glaube, dann seid ihr disziplinierter als ich, weil ich muss sagen, ich bin völlig wahllos, was das Bestücken meiner Filmsammlung angeht. Wenn es ein Horrorfilm ist, dann stelle ich mir den ins Regal. Es ist mir völlig egal, wenn ich irgendwo über einen Schnapper stolpere. Hier steht noch so viel eingeschweißt ist da Schrott rum, den ich wahrscheinlich nie gucken werde. Aber ich
sehe deine Tweets.
Es ist wirklich krass. Und also irgendwann habe ich mir vorgenommen, wirklich nur noch so Boxsets zu kaufen. So, weißt du, mehrere Filme schon aus Platzgründen. Irgendwann werde ich wieder umziehen und ich kotze dann, wenn ich 8 Kartons mit Film verpacken muss. Aber auch davon bin ich schon abgerückt, wenn ich irgendwo so beim Stöbern dann irgendwie sehe ich so einen alten Schinken für 4 €. Denke ich mir, ah komm, fuck it, nimmst du mit. Und das Regal so wird immer voller und der Platz immer weniger. Aber ich kann einfach nicht anders. Schauen wir mal, wie lange ich mit dieser Politik noch gut fahre. Aber es macht einfach, da sind wir uns einig, es macht einfach Spaß, Filme zu kaufen, sie zu haben, sie zu betrachten, sie in die Hand zu nehmen. Manchmal ist es so, das ist schon ganz besonders schön. Aber wir sind jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen vom Thema abgekommen. Kolja, hast du denn in der letzten Zeit irgendwie was entdeckt? Entweder einen alten Klassiker oder was Neues oder warst wieder nur am Arbeiten und bist deswegen wieder mal zu nix gekommen?
Wow. Es klingt ja so, als wäre ich wirklich nur am Arbeiten. Das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich so ein paar Sachen angefangen. Ich muss gerade nochmal drüber nachdenken. Also ich hatte beispielsweise, weil ja immer noch das Apple-Ding läuft, wo wir schon öfter gesprochen haben. Bei mir sind es halt irgendwie 3 Monate, bei dir sind es 6. Also bei mir müsste es jetzt bald auch irgendwann auslaufen. Aber da habe ich jetzt endlich mal die erste Folge von Foundation angeguckt. Wurde ja damals so ein bisschen beworben als das nächste große Game of Thrones in Space. Also es ist irgendwie so ein Sci-Fi, weiß ich nicht, ob man das wirklich als Game of Thrones in Space bezeichnen kann, aber ist jetzt in der ersten Folge sehr viel Worldbuilding, sehr viel Charaktere kennenlernen und sowas. Ich finde es visuell ziemlich geil. Keine Ahnung, das hat mich da in die Richtung abgeholt. Ich habe aber aus Zeitgründen tatsächlich noch nicht weitergeguckt und ist dann irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Da werde ich wahrscheinlich bei Zeit noch mal reinschauen. Ansonsten habe ich aus irgendeinem Grund eine 6-folgige Amazon Prime-Serie geguckt, die ich extrem kacke fand und ich konnte trotzdem nicht aufhören, die zu gucken. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal irgendwie was guckt und denkt euch so, ja, ich akzeptiere, dass das gerade richtig Trash ist, aber irgendwie möchte ich jetzt auch gucken, wie sie diesen ganzen komischen Kram jetzt weiter an die Wand fahren. So ein Ding hatte ich zum Beispiel bei Wilderness, so heißt die Serie. Es geht quasi um so ein Ehepaar, wo der Mann die Frau betrügt und die Frau wird nach und nach zu einem rachesüchtigen Biest so. Und die bleiben irgendwie trotzdem zusammen. Es ist super toxisch. Die Dialoge sind, glaube ich, mit das Schlechteste, was ich seit langer, langer Zeit in irgendeinem Medium gehört oder gesehen habe. Also wirklich, wirklich schlecht. Soundtrack ist ähnlich wie, ich hatte das damals bei dem ersten Suicide Squad. Soundtracks, wo einfach nur ganze Zeit random irgendwelche Songs reingeworfen werden. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie da ihre Royalties bekommen, weil sie da ihre Kohle abzapfen
das
können.
Das war so nervig.
Und genauso fühlt sich das bei dieser Serie an. Ganz, ganz krass. Da blutet mir so als so die Cutterhälfte bei mir blutet irgendwie so das Herz, weil ich mir denke, warum? Nein, das passt alles gar nicht.
Und aber du hast es durchgezogen.
Ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich weiß nicht, warum, wirklich nicht. Also das Ende war auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Kein Twist, gar nichts. Also, naja.
Cool, klingt super. Hammer.
Ja, und dann habe ich noch mehr Scheiße gesehen. Wish Upon habe ich mir angeguckt von 2017.
Nein, so mit Joey King?
Ja, mit deiner Lieblingsschauspielerin.
Ich liebe sie.
Film oder Serie?
Er ist ein Film tatsächlich. Ist so ein Konzept-Horrorfilm, in dem es darum geht, dass ein Mädchen eine Spieluhr, so eine alte, glaube ich, so eine chinesische Spieluhr, zumindest sind da so chinesische Schriftzeichen drauf. Und die findet sie und damit kann sie 7 Wünsche sich erfüllen lassen. Und mit jedem Wunsch, den sie macht, passiert irgendwas schlecht in einer anderen Person. Das ist quasi die Prämisse. Es ist so ein typischer Film, wo man sich ganz herzlich denkt, ihr tut alle das Offensichtlichste vom Offensichtlichen und ihr seid alle dämlich. Alle Charaktere treffen in diesem Film einfach dumme Entscheidungen. Also war so ein Guilty Pleasure-Film für mich irgendwie. Manchmal gucke ich mir ganz gerne Horrorfilme an, wo ich schon abschätzen kann, dass die ziemlich dumm sein werden. Also wenn ich schon gesehen habe, so Joey King spielt meistens eh öfter so in diesen eher mittelmäßigen Filmen mit. Wolf ist auch großer Fan von ihr.
Ich liebe sie. Aha. Also ich kann mich, Wish Upon habe ich damals gesehen und ich kann mich an ein paar so unfassbar dumme Szenen erinnern, dass sie wirklich in schallendes Gelächter aufgebrochen bin. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist also auf dem Papier ein Horrorfilm, ich mache gerade so Anführungszeichen in der Luft, aber ja, den kann man absolut nicht ernst nehmen. Also man hat da irgendwie eher Spaß und schlägt sich auf die Schenkel. Also mit der dümmste Tod in der Badewanne, den ich in meinem Leben in einem Film gesehen habe. Ich musste so lachen. Ich dachte, Leute, das ist hier wie nackte Kanone. Das kann nicht ernst gemeint sein. Und noch ein kleiner Funfact, Thilo, weil du vorhin Annabelle gesagt hast. Der Regisseur hat vorher Annabelle gemacht. John R. Okay. Leonetti hat dann auch Wish Upon gemacht. Also der hat so seinen Stil gefunden. Das so Prämissefilme. Was wäre, wenn eine Puppe von einem Geist besessen ist? Was wäre, wenn du eine Wunschbox hast und die erfüllt dir 7 Wünsche, aber da gibt's einen Twist und sowas. Und kommt auch so ein bisschen aus dem James-Wan-Universum und man sieht's auch. Also das ist halt wirklich, das ist wieder so ein Horrorfilm, wenn man mit ein paar Leuten zusammensitzt und Bock irgendwie auf Trash hat, dann ist das vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam.
Ja, es darf halt nicht langweilig sein. Ne? Ja. Also ich mag nicht diese Zeitverschwendungssachen, weil schlecht ist ja nicht gleich schlecht. Und ich finde schlecht ja halt eigentlich auch schon wieder gut in dem Moment, wo es dich unterhält.
Genau.
Finde ich nicht schlecht, weil es gibt dieses langweilig, einfallslos, dröge Kacke und das halte ich auch fast eigentlich nicht mehr aus. Wenn ich dann merke, dass mich das gar nicht tangiert, ja, ne, dann hole ich ab. Ne?
Ey, und also was bei mir auch so gar nicht funktioniert, sind so Filme, die so so bewusst ironisch schlecht sind. Mhm. Also ich finde, die besten schlechten Filme sind ja oftmals die versuchen, ein guter Film zu sein, aber dann irgendwie so krachend scheitern. Dann wird's erst so richtig
das
lustig.
Ist klar.
Auch Heimark, genau, wie The Room, was auch immer er davor hatte, aber irgendwie.
The Room,
ja, genau.
Und es ist also klar, das ist, wenn du merkst, dass da ein Ehrgeiz da ist vom Regisseur, dass der irgendwie was ganz Großes will und im Idealfall auch glaubt, das gemacht zu haben und du siehst aber dann eben diese Schere zwischen Bild und Realität. Das ist natürlich immer das schönste Vergnügen und dieses künstliche Haie in schlechten Computer. Ja. Also es kann auch, ich finde, Sharknado fand ich jetzt auch lustig. Das kann ich auch mal gucken, so, ja, oder auch, wo war denn das mit der Kettensäge, war das der zweite? Es ist jetzt irgendwie auch eine Form von Unterhaltung, wenn man mal Bock auf Asylum hat, aber die sind dann halt manchmal auch so, dass man erst denkt, geil, ja, wie Titanic 2, dann denkst du, geil, und das Poster geil, und die Story ist cool irgendwie, und dann guckst du es, ach, dann ist das so langweilig, ne, weil das dann einfach so auf Bürofluren gedreht ist, und das ist dann, ja, also ich habe ein Herz dafür, wenn diese Sachen ehrlich scheitern, also wenn es wirklich hehre Ansprüche gab, aber wenn das alles so egal bis komm, ist doch lustig, boah, mag es auch den einen oder anderen geben, der
bestimmt
funktioniert, aber
klar gibt's das, ne? Aber ja, generell.
Es gibt so zwei, drei Asylums, die ich echt mag. Also Mega Piranha und Mega Python vs. Gateroid habe ich mir tatsächlich eine Blu-ray geholt. Die gab's auch für 1 Euro.
Ja, geil. Siehst du, da hätte ich auch zugeschlagen, das meine ich so. Da sage ich mir auch,
komm, der war ganz gut.
Noch ein Film mehr fürs Regal.
Gute Regisseurin, muss man sagen. Mary Lambert, die hat damals Friedhof der Kuscheltiere gemacht.
Ja, wie? Moment, was hat die gemacht?
Die hat Mega Python vs. Gatorade gesehen. Und dann merkst du einfach, dass eine kluge Regisseurin weiß, wie sie mit wenig Geld viel Entertainment schaffen kann.
Okay, wow. Ja. Das ist eine Info, das war mir nicht geläufig, weil ich, also Friedhof der Kuscheltiere ist für mein Dafürhalten immer noch ein sehr, sehr guter Film, aber generell
total gruselig auch.
Ey, wirklich, also irgendwann, wir haben auch mal, also Kolja und ich, wir machen uns auch immer Spaß drüber, die Liste mit möglichen Themen wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, und ich habe jetzt auch schon oft aus unserer Community gelesen, macht doch mal ein Stephen King Special, da wurde er gefühlt jetzt auch irgendwie, jeder Waschzettel, den er mal geschrieben hat, wurde er auch schon verfilmt und so, und da wäre natürlich dann auch Friedhof der Kuscheltiere ein Thema, aber generell glaube ich, also da stimme ich total zu, ob das jetzt gewollt trashig oder nicht gewollt trashig ist, aber Hauptsache, ich bin nicht gelangweilt. Das geht nämlich ganz
so. Genau.
Und das ist nämlich auch manchmal so ein bisschen das Problem, wenn ich so alte Schinken nachhole, so weiß nicht, so 50er, 60er oder so, da denke ich mir, ach, das ist doch bestimmt nett und heimlich und wieso und ne? Und dann sehe ich da aber 40 Minuten nur Leute in irgendwelchen Laboratorien rumstehen und miteinander reden. Und ich denke mir, boah, Leute, also ja, ich weiß, damals waren die Filme irgendwie, fühlten sich anders an, funktionierten anders, aber also nicht alles, was Opa noch gruselig fand, hat auch wirklich den Test der Zeit bestanden. Also da ist auch viel langweiliger Scheiß. Und dafür habe ich auch relativ wenig Toleranz mittlerweile, muss ich sagen.
Das ist halt dann einfach so, du merkst natürlich da die Produktionsumstände. So, dass du ein Monster hast, die ganze Zeit, was weiß ich, in 2, 3 Sets irgendwelche Standardfloskeln raushaust. Und dann am Ende kommt eine aufwendige Szene mit irgendeinem Monster.
Wo ja, die
ich,
eine
wo
Szene.
Ich dann, genau, wo ich mich natürlich manchmal frage, wenn du eh das Kostüm schon gebaut hast, ja, dann kannst du es auch vorher mal bringen.
Zeig und doch das scheiß Monster.
Ja, und ich liebe das zwar, ne? Ich bin Fan davon, aber bei Roger Corman-Filmen ist es tatsächlich so, dass du da schon relativ oft so seinen Rotstift merkst.
Ja,
dass da einer wirklich relativ bewusst schon in den 50er Jahren, und ich habe viele Roger Cormans hier stehen, mag die auch, aber wenn du viele guckst, dann spürst du, wie Roger Corman das Konzept geschrieben hat auf dem Zettel, dass da irgendwie klar ist, dass du mit deinem bestimmten Budget auf deine 77 Minuten kommst und dann hast du ein gutes Poster und klar, das ist wie ein Kirmeseffekt, ne? Wie diese, ich vergleiche das immer mit diese Bayernhäuser oder wie das heißt. Ne, kommt rein, das total verrückte Bayernhaus, dann ist es irgendwann das Gruselschloss. Aber immer, du gehst rein, du lässt dich verlocken von der Front, die wechselt und innen drin. Das erste ist, du gehst über Schaumstoff. Dann gehst du durch so komische Metalldinger. Dann kriegst du so einen Windstoß. Dann kommt so eine Rüttelbrücke. Es ist immer das Gleiche mit einer neuen Verpackung. Und das ist die Entsprechung von vielen 50er-Jahre-B-Movies. Das ist die Entsprechung mit dem Kino. Du hast draußen das wahnsinnig geile Monsterposter und du lockst die Kids rein der 50er-Jahre mit den Oldtimern ins Autokino. Und dann sitzen die da und knutschen die ganze Zeit.
Ja,
und dann kommt am Ende das Monster und dann erschrecken sie sich einmal und gut ist. Ne? Ich habe trotzdem, wie gesagt, eine Schwäche dafür. Ich liebe die Sachen auch. Aber dramaturgisch ist das dann halt oft sehr berechnet, muss man einfach auch sagen.
Lustigerweise ist es ja heutzutage auch andersrum. Jetzt, wo man die Möglichkeit mit CGI und Co. hat, irgendwelche Monster reinzuschmeißen. Also wir hatten das zum Beispiel zuletzt bei, wie hieß nochmal der Stephen King, die Stephen King-Verfilmung? Boogeyman, genau.
Wie was?
Ja, ah, ja. Bei Boogeyman hatten Wolf und ich auch gesagt, so man sieht das Monster irgendwie gefühlt zu früh und dann auch echt viel zu oft. Also
Also tatsächlich, die Dramaturgie ist nicht von ungefähr, ne? Das nimmt die Luft raus, ja, dann, wenn du das
so siehst. Also du musst halt echt eine gute Balance halten über so einen Film, damit das halt auch spannend bleibt. Und ich glaube, das, was du meinst, halt, das ist die eine Seite so. Man macht das am Ende dann, man lässt gar nichts passieren, sich langweilen, am Ende knallt es einmal. Oder du machst es halt ganze Zeit, dass es knallt. Und dann irgendwann bist du halt davon auch fast erschöpft oder auch gelangweilt.
Oder du hast einmal so einen absoluten, so eine göttliche Eingebung und hast so einen Geniestreich wie John Carpenter 1982 mit Das Ding, wo er Rob Bottin, dem Special Effects Experten, gesagt hat, hier pass auf, im Prinzip mach, was du willst, dreh völlig hohl, also, wenn wir es irgendwie umsetzen können, dann wird's gebaut und dann zeigen wir das Monster. Und also man stelle sich vor, The Thing von Carpenter und man würde das Thing nicht permanent sehen. Also das ist einer der wenigen Filme, da willst du das Monster so oft und so viel wie möglich im Film sehen, weil diese Form allein so bizarr ist, dass sich das Auge kann sich ja gar nicht satt sehen daran. Aber das ist tatsächlich wirklich die große Ausnahme. Was ihr stellt euch mal vor, bei der weiße Hai, hätte man den weißen Hai schon in den ersten 3,5 Minuten gesehen und nicht erst ganz am Ende, wenn er da endlich. So, also das würde auch nicht funktionieren. Deswegen, also prinzipiell finde ich auch lieber weniger zeigen als zu viel, aber so ein bisschen, also das merke ich auch, so manchmal denke ich mir auch, okay, aber so langsam, jetzt will ich aber dann doch schon was sehen. So, also irgendwann möchte ich schon so ein bisschen den Payoff bekommen. Ist vielleicht nicht ganz schwer, immer diese Balance hinzukriegen.
Das ist halt ein interessantes Beispiel, was du gerade sagst, weil das Original von The Thing ist ja auch genau so ein 50er-Jahre-Film, wo das die ganze Zeit im Prinzip gefühlt ja auf dieser Station dann in 2, 3 Räumen spielt und eine subtile Spannung erzeugt wird. Ich mag den Film auch. Als Kind mochte ich den natürlich noch ein bisschen mehr. Fand ich den ein bisschen gruseliger. Ich habe den dann jetzt nochmal geguckt. Ich bin halt totaler Fan von dem Carpenter. Und natürlich habe ich damals aber zuerst auch den alten gesehen. Und James Arnes ist das ja aus Rauchende Colts, der ist ja das Monster in dem Alten. Und dann kommt er da in seinem Kostüm und dann denkst du so, der Neue, jetzt, ja Leute, ja, es ist so ein bisschen betulich. Da mögen mich echte Hardcore-Fans jetzt wahrscheinlich auch für schelten, aber ich fand den doch schon sehr betulich dann, den Alten. Ja, ja. Und würde jetzt, da wäre ich jetzt auch ein Banause und würde lieber den Carpenter anmachen mit der ganzen Matscherei.
Ja, ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Also ich glaube, da hatte Carpenter auf jeden Fall die richtige Eingebung, einen Film zu nehmen, den er auch als Kind gesehen hat und entdeckt hat und geliebt hat, daraus aber was völlig Neues zu machen und nur die Essenz beizubehalten, aber ansonsten wirklich eine ganz andere Geschichte auch mit ganz anderen Bordmitteln zu erzählen. Also es gibt, glaube ich, schon einen Grund, warum der alte Original Thing so ein bisschen, ja, so diesen liebgewonnenen Klassikerstatus hat, aber also das Carpenter-Ding ist halt legendär. Also das Horrorgenre wäre ein völlig anderes. Aber ich merke, wir labern und labern und labern und wir sind noch nicht mal annähernd bei dem Film, um den es heute geht, den ich übrigens, ist mir aufgefallen, den wir bislang noch mit keiner Silbe erwähnt haben. Wir haben
ja, überhaupt heute, gar nicht ist gesagt, Special-Folge.
Heute ist es Special-Folge.
Heute reden wir einfach mal. Leute wollten ja immer mal wieder eine Special-Folge haben, dann ist es jetzt dasselbe.
Ja, und ich meine, also es steht ja auch in der Podcast-Beschreibung, wir kommen dann auch gleich zu Invasion of the Blood Farm, den Thilo du mitgebracht hast. Ich will nur einmal ganz kurz, um das Triumvirat hier jetzt voll zu machen, nochmal ganz schnell einen Ring schmeißen, was ich noch gesehen habe. Es sei denn, Kolja, du hast noch was ganz, ganz
Dringliches. Nee, tatsächlich, das war alles. Okay. Ich bin echt nicht zu viel gekommen, aber ich habe auch jetzt aktuell nichts irgendwie so im Sichtfeld, wo ich denke, so das muss ich jetzt auch unbedingt gucken. Also,
ja, und wir dürfen es jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, aber morgen gehen wir auch ins Kino, Kolja und ich, und gucken uns einen Film an, von dem ich nicht viel erwarte. Sagen wir es mal so. Mehr dürfen wir leider noch nicht sagen, wegen Embargo und so, ne? Aber
gucke ich auch übermorgen.
Ja.
Erwarte ich aber wirklich nichts von.
Ich glaube, das will nicht. Pass auf, dann hab ich noch was gesehen, Thilo, das ist für dich vielleicht interessant. Möglicherweise kennst du ihn auch und winkst ab und denkst, ach komm, uralte Nummer, schon tausendmal gesehen. The Necrophiles.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du gesehen?
Habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht
gesehen?
Ich
habe den Titel mal gehört, gelesen. Nein, kann ich nichts zu sagen.
Also wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen wollte, deswegen mache ich es nur ganz, ganz oberflächlich. Das ist wirklich ultra, 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 ultra low budget. Also ich habe gelesen, dass alle Schauspieler da für ein Sixpack gearbeitet haben und ein paar Tage gedreht haben. Und exakt so sieht es auch aus. Aber wenn ich es ganz grob zusammenfassen wollte, ein druidischer Satanistenzirkel holt ein getöteten Massenmörder als Zombie wieder und dieser Zombie zieht los und killt nicht nur alles und jeden, sondern wie soll ich sagen, also was ihn ausmacht, ist der, ich würde sagen, 1,5 Meter lange große erigierte Penis, sagen wir es ruhig. Außerdem, ohne Scheiß, außerdem haben wir noch ein fliegendes Zombie-Baby, was so eindeutig eine Puppe an zwei Fäden ist. Das ist so, also wirklich, wer auf diese Form von Film steht, es spottet jeder Beschreibung. Das ist wirklich Trash.
Ich möchte ihn jetzt unbedingt gucken. Und ich frage mich, warum Leute heutzutage nicht mehr solche Filme.
Aus welchem Jahr ist der denn?
Oh, der ist früh 80er oder spät.
Oh.
Ja, müsste frühe 80er sein. Ich hab's
das ist natürlich
nicht,
sexy. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest, 2017.
Nein, Nee, das ist ein ganz altes. Und also wenn er nicht, ich guck mal eben nach, wenn er nicht aus den früh 80ern ist, dann sieht er aber auf jeden Fall exakt so billig aus. Warte mal,
Der denn einen deutschen Titel irgendwie?
Oder ach nein, guck mal, siehst du, guck mal, Entschuldigung, das ist ja krass, ich erzähl völligen Scheiß. Nein, okay, pass auf, der ist nicht aus den früh 80ern, sondern tatsächlich doch schon von 97, aber das macht tatsächlich aber nicht so wahnsinnig viel Unterschied, weil also das Budget war praktisch nicht vorhanden, die Schauspieler sind garantiert alles Kumpels vom Regisseur gewesen, er selber hat auch so eine kleine Rolle, das ist genau so ein Trashfilm, wie man ihn sich vorstellt. Ultra billig, so krass geschmacklos, also wirklich, es kommt zu Sex und Gewalt. Ich kann es hier nicht mal beschreiben, was da passiert. Das ist wirklich nur was für die Experten. Nichts, was man mit der Freundin zum Filmabend gucken sollte, wenn man noch ein bisschen kuscheln will. Es sei denn, man hat eine extrem coole Freundin. Kann ich also nur Leuten von Trash ans Herz legen. Und zum anderen, und den könntet ihr vielleicht auf dem Radar haben, der macht jetzt gerade so ein bisschen die Runde. No One Will Save You. Habt ihr von dem gehört? Ist gerade bei Disney Plus.
Den gucke ich mir jetzt noch an. Ja, da habe ich von gehört und der steht ganz oben auf meiner Liste.
Okay,
aber noch keine Zeit gehabt.
Habe ich noch gar nichts von gehört, tatsächlich.
Ja, okay. Ich glaube, also ich vermute, die meisten von euch da draußen, die zuhören, die haben auch Disney Plus und deswegen wäre es schade, wenn ich da jetzt zu viel verraten würde. Aber
Mann, es ist heute ausgelaufen bei mir.
Nein. Wirklich?
Oh nein!
Es ist heute ausgelaufen. Ich habe gerade gecheckt. Ich war nämlich ganz kurz in dem Moment. Warte mal, Disney Plus ist ja jetzt gecancelt worden. Habe ich noch bis morgen oder bis heute? Scheiße, Mann.
Oh geil. Okay, pass auf. Dann fasse ich es ganz grob nur zusammen. Es ist wie ein Mix aus einem Home-Invasion-Film, Aliens kommt vor und es ist ein psychologisches Drama, in dem mit einer ganz kurzen Ausnahme 1,5 Stunden kein einziges Wort gesprochen wird. Klingt, hoffe ich, geil. Einigermaßen interessant. Ja. Ist wieder so ein Konzeptfilm. Also ich finde den jetzt nicht ganz so gut, wie viele getan haben, weil der so ein ganz ein bisschen redundant ist vielleicht, aber trotzdem so unterm Strich ist auf jeden Fall ein Film, es lohnt sich den echt zu gucken, weil ich glaube, dass der sehr vielen Leuten da draußen gefallen wird und das ist wieder einfach, habt ihr das manchmal auch, wenn ihr so einen Film vielleicht jetzt nicht komplett geil findet, aber ihr seid voll froh, dass irgendjemand diesen Film gemacht hat und denkt, ja. So, okay, das ist schön. Es freut mich einfach, dass er sein Publikum findet, dass irgendjemand seine Vision umsetzen kann und so ein Film ist für mich No One Will Save You.
Ah ja, ich hatte sowas wie, da haben auch alle viel dann gelästert, Der Schacht auf Netflix, was ja eigentlich ein portugiesischer Horrorfilm ist, der
im Kino lief, glaube ich. Ich fand den gar nicht so schlecht.
Nein, ich fand den auch gut.
Ja.
Und dann immer diese super Intellektuellen, in Anführungsstrichen, die dann meinen, ach, das ist ja der ist so flach in seiner Konsumkritik und in seinem Kapitalismus. Naja, okay, also ich finde trotzdem, dass es für seine 90 Minuten als Konzept wirklich schön auf den Punkt gebracht. Und das ist auch so ein Film, wo ich sage, ja, vielleicht ist das jetzt kein Mega-Meisterwerk, aber ich fand die 90 Minuten, die er geht, fand ich das für mich völlig ausreichend.
Also
muss ich jetzt auch keine Blu-ray kaufen, aber
nö.
Ach nein, die Botschaft ist so flach. Ach ja, klar, mit den unterschiedlichen Ebenen. Naja, das ist ja alles so billig.
Genau diesen Vorwurf habe ich damals auch gehört und ich fand den tatsächlich auch ziemlich ordentlich und ich finde also, das ist so ein Vorwurf, ich finde, der greift ein bisschen zu kurz, weil selbst wenn ich diese ganze Konsum- und Gesellschaftskritik-Ebene, wenn ich die überhaupt nicht sehe oder sehen will, funktioniert er aber immer noch als spannender Genrefilm, wo ich mich echt frage, okay, wie kommt der Typ da raus, kommt man überhaupt irgendwie da raus, bis ich erstmal gecheckt habe, nach welchen Regeln das funktioniert, also deswegen, ja, also dachte ich auch, als ich es gelesen habe, ja, der ist so flach, Konsumkritik so überdeutlich und plump, da dachte ich mir,
ohne Scheiß, also, ist doch jetzt so nicht so ein Film, wo ich
trotzdem spannend.
Ja, das ist so ein Film, wo ich denke, so der muss jetzt auch nicht irgendeine Message erfüllen, damit man den überhaupt angucken darf, so, oder damit er überhaupt Sinn ergibt am Ende. Ich finde auch allgemein sowieso, nicht jeder Film muss eine fucking Message heutzutage haben.
Nein, bloß
also,
nicht.
Also, das habe ich jetzt zuletzt erst bei einer Serie gehabt, wo ich auch so dachte, so, muss jetzt am Ende immer irgendwie alles Kacke sein, so, dieses, da haben wir auch schon drüber geredet, über dieses Escapism-Ding, so, dass Filme und Serien gefühlt heutzutage überhaupt nicht mehr diesen Escapism-Faktor haben, dass du die einfach guckst, um abzuschalten, sondern nein, da muss am Ende irgendwas hinterstecken und das muss irgendwie Diskussionen lostreten online und das muss irgendwie Reddit-Einträge bekommen und keine Ahnung. Das, also von daher, das ist ein Film, den hat man einmal geguckt und war cool und ja, mehr steckt auch nicht hinter. Keine Ahnung.
Heute, also ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Zeit, irgendwie keiner traut sich mehr, einfach nur einen reinrassigen Genrefilm zu machen, ohne Netz, ohne doppelten Boden, ohne Gesellschaftskritik, weil das irgendwie als zu flach angesehen wird. Und wie du schon sagst, wir müssen unbedingt einen Diskurs anreißen und wir müssen auf soziale Missstände aufmerksam machen. Ich denke mir, ja, das hat ja auch alles seine Berechtigung, alles seinen Rahmen. Aber so manchmal habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn ich einen Horrorfilm sehe, in dem ein Monster einfach nur ein Monster ist und nicht, weiß ich nicht, für den Hunger in der Welt steht oder die psychischen Probleme meiner gequälten Protagonistin oder so. So wirklich einfach stumpf, das, was ich sehe, ist genau das, was ich kriege. Und damit habe ich probiert, total unauffällig eine Brücke zum heutigen Film zu schlagen, über den jetzt
der gesellschaftsmäßig sehr kritisch ist.
Der extrem kritisch ist. Thilo, du hast uns einen wunderschönen Film mitgebracht, den wir dann alle zur Vorbereitung geguckt haben. Und der nennt sich, Achtung, Invasion of the Blood Farmers.
It's just a farmhouse and looks pretty innocent from the road. But once you're inside, you'll see what really happens on a terror farm. Invasion of the Blood Farmers.
Richtig, ja.
So, erzähl uns, wie bist du zu diesem Film gekommen? Warum hast du den in den Ring geworfen? Bist du großer Fan von dem?
Ich habe da wirklich keine große Story zu erzählen. Ich hatte ihn selber nicht gesehen. Und ich dachte, dann sind wir alle bei null. Ich habe aber eine, ich kenne den Film tatsächlich schon sehr lang, weil einfach dieses Cover so einprägsam ist. Ja, und ich kenne den seit Ewigkeiten. Blood Farmers, Blut Farmer. Dann hieß er, glaube ich, anfangs bei uns auf VHS Invasion der Tollwütigen. Ich glaube, es gab zwar auch die Tollwütigen. Das Ding ist, das Cover war immer gleich. So immer der Farmer mit dieser Forke. Ja. Und das fand ich schon immer verlockend. Mhm. Und dann habe ich den irgendwann, ich weiß gar nicht wo, ob ich den im Saturn tatsächlich war, keine Ahnung. Da habe ich die Blu-ray mitgenommen. Und ich hatte auch immer Bock, den zu gucken. Und dann hatte ich den im Schrank stehen und ich habe ihn nicht geguckt. Und jetzt, wo ihr gefragt habt, welchen Film gucken wir uns an, dachte ich, das ist die Gelegenheit. Ja, wir gucken uns einfach mal so einen Film an, ja, den keiner von uns kennt. Und schauen dann einfach mal, was dabei rumkommt.
Und was würdest du sagen, was ist dabei rumgekommen? Wie war dein Guckerlebnis?
Na, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Weil der für mich... Ich bin ja Freund des in Anführungsstrichen schlechten Films, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ein Film aufrichtig an seinen ehrgeizigen Momenten scheitert, dann erzählt mir das immer ganz viel. Das erzählt mir jetzt keine Horrorgeschichte über Druiden aus dem All. Es sollten ja erst Aliens sein. Und dann hat der Regisseur gemerkt, Ed Edlum hat gemerkt, nach einer Woche Dreh oder nach ein paar Tagen Dreh, er hat gar kein Geld für Aliens. Komm, dann sind es halt Droiden. Ne? So, und klar, das ist jetzt nicht in dem Film drin, aber das kann man sich nachlesen. Und ich finde, solche Storys dieses amüsanten Scheiterns erzählen dann eigentlich interessante menschliche Geschichten. So, von Dreharbeiten, von Ehrgeiz, von dem, was man wollte, was nicht geklappt hat, von dem, was man gesehen hat, was man... Psycho, Dusche, ja, was man weiterverarbeitet. Auch einfach ein bisschen Gier. Er erzählt auch von menschlicher Gier. Dieses, ich denke mir einen extremen Titel aus und gucke mal kirmesmäßig, wie viele Leute dann dafür ins Grindhouse-Kino gehen oder dieser, ja, wahrscheinlich damals in den Autokinos gelaufene Film. Die haben ja damals immer diese Sachen gedreht für wenig Geld, um die dann selber zu verleihen. Auch Herschel Gordon, Lewis, Bloodfeast und diese Sachen.
Genau.
Und damit wurde ja wahnsinnig viel generiert. Und das waren Sachen, die dann, wie ich schon vorhin schon mal erwähnte, auch in den 50er Jahren, dieser ist von 72, die Kiddies knutschen, die gucken mal auf die Leinwand und dann kreischen sie, wenn die Blood Farmer kommen. Der Titel ist Programm. Es sind eigentlich nur zwei Knalltüten, die Latzhosen tragen. So richtig kommen Farmer auch nicht zum Einsatz. Ne? Es sind Druiden, die Menschenblut brauchen, um ihre Göttin, was eine Frau ist, die einfach auf so...
So Dornröschen-mäßig.
Ja, wo liegt? Die liegt auf so... Die liegt halt im Wohnzimmer auf dem Tisch. Und die muss wieder erweckt werden. Und dann wird Leuten unter unglaublich... dämlichen Umständen in der Scheune Blut abgezapft. Die liegen auf so einer Tür, die auf dem Boden ist oder irgendwelche Schläuche gehen unter das Hemd. Er ist tatsächlich PG, ne? Er ist ab 12 in den USA gewesen. Also,
oh, wow.
Obwohl er relativ blutig ist, in Anführungsstrichen.
Ja. Yeah.
Ist ja auch noch jugendfrei, ja? Toll.
Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, so für das Jahr vor allem, also für 72. Würde ich
ja,
jetzt
oder?
Auch denken, also da war es ja noch ein bisschen anders so mit der Wertung, so da hätte ich einen 16er auf jeden Fall erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
hätte ich auch gesagt, verstehe ich gar nicht.
Ich auch, weil, also sehr schön, Thilo, dass du uns auch gleich eine ganz kurze Inhaltsangabe gegeben hast, sonst hätte ich die jetzt sofort von dir eingefordert, aber du hast im Prinzip
ja,
den gesamten
Film. Ja, viel mehr ist es ja nicht, ne?
Genau, du hast den jetzt auch schon zusammengefasst, Druiden wollen Blut abzapfen, um ihre druidische Königin zum Leben zu erwecken. So, bums, fertig. aber ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, dass der so ein relativ großzügiges Rating bekommen hat, weil mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass das Blut, was im Film verwendet wird, unfassbar fake aussieht. Das sieht so knallpink, also überhaupt nicht realistisch aus. Aber trotzdem ist es ja schon ein relativ ernst gemeinter Film. Also das Blut sieht nicht aus wie echtes Blut, aber trotzdem spritzt ja durchaus Blut und Leute sterben und so. Und es gibt keine ironischen Brechungen, so haha, wir meinen das alles nicht ernst. Also nach der Beschreibung, Thilo, von dir könnte man fast denken, das klingt irgendwie nach so einem Parodiefilm oder so. Aber der war schon ernst gemeint. Deswegen bin ich jetzt gerade auch überrascht, dass der...
Genau.
Dass der jugendfrei ist.
Es gibt ja, ich meine, wir sind alle mit aufgewachsen mit vielen auf VHS oder digital gedrehten Amateurfilmen von Schnaas, Ittenbach oder meinetwegen auch meine Klamotten. und das Ding ist, früher haben das eben auch Leute gemacht. Die mussten aber dann ein bisschen mehr Ehrgeiz investieren, um das zu finanzieren, weil 35 mm, und der ist auf 35 gedreht, nicht auf 16, da musste man schon ein bisschen Geld irgendwie zusammenkratzen. Und man musste sich wirklich überlegen, was man dreht. Und man konnte das natürlich auch nicht unendlich oft drehen.
Ja.
Deswegen haben die viele Sachen einfach nur einmal gemacht. Und wenn dann was nicht so richtig elegant war, ja, dann blieb das so. Und wenn man sich das einmal so ausgedacht hatte, weil man vom Film keine Ahnung hatte, dann sieht das so aus. Die spielt in einer Wohnung, die aussieht wie eine Wohnung von 1972. Ja. Mediummäßig eingerichtet. Und die Bösewichter sind in so einem komischen Wohnzimmer, das sieht auch ganz armselig tapeziert aus. Da ist dann einfach eine totale. Der Typ sieht aus wie so ein Hohepriester, so ein bisschen Julian Assange-mäßig.
Ja.
Da muss diese Frau, die muss irgendwie Blut kriegen. Man sieht auch die ganze Zeit, dass sie auch wirklich eigentlich lebt, ne? Ja. Am Ende ist sie da in diesem Glassarg, so. In so einem Glasbehälter.
Ja, genau.
Da muss ich total
meine,
an Dornröschen
so
denken.
Genau, ja, Dornröschen-Vibes habe ich vorhin auch gemeint. Ja, ich glaube, auch an irgendeiner Stelle sieht man auch teilweise, wie sie sich so ein bisschen bewegt oder wie sie atmet.
Ist mir ja, es hat gefallen. Viele schöne Details, ja. Finde ich.
Ich meine, der Film, ich habe gerade mal nachgeguckt, hatte 40.000 US-Dollar Budget. Also.
Das meiste davon dürfte das 35mm Material gewesen sein und die Entwicklung.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
genau, das glaube ich auch. Denn wie wir gerade schon gesagt haben, also tricktechnisch ist das jetzt nicht so die absolute Bombe gewesen. Schauspieler rekrutieren sich wahrscheinlich auch so aus dem weiteren
Freundeskreis. Ja.
Freundeskreis, ganz genau.
Auch bei dem Regisseur zu Hause gedreht, viel im Garten und so.
Also ich musste mich auch so ein bisschen an die Wohnung meiner Uroma, die damals noch lebte, habe ich mich erinnert gefühlt, gerade was die Einrichtung angeht und die Tapeten und so, wo du weißt, seit 40 Jahren hängen die hier und da kommt jetzt auch keine neue mehr dran und so. Also das ist schon einigermaßen skurril zum Ansehen, aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Dadurch fand ich das aber so unglaublich charmant, weil also sowas sieht man ja tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig häufig. Und allein dieses visuelle Motiv, dass die gefährlichen Angreifer diese Weltall-Druiden, also dass die in der Logik des Films Farmer sind, also so bäuerisch aussehen und deswegen in Latzhosen rumrennen, das sieht so uncool aus. Das war so mit.
Ja.
Da dachte ich, also neben dem Blut, das erste, was mir aufgefallen ist, dachte ich, Leute, ihr könnt doch keine ernsthafte Gruselstimmung erzeugen, wenn ihr eure Angreifer in so Latzhosen steckt. Das sieht so kacke aus. Aber dadurch
ist es so Dorfdeppenmäßig, ne? Ja. Ja. In irgendeiner Szene. Plötzlich sind sie so oben ohne mit schwarzen Hosen und so einer Henkerskapuze. Da dachte ich, warum haben sie denn das jetzt an? Wird aber nicht weiter erklärt.
Nee.
Das ist auch nur eine Einstellung. Auf dem Weg, dann gehen die ja immer so ins Gebüsch und da ist ja irgendwie dieses Haus. Und das Haus innen ist auch ganz offensichtlich anders als das Haus außen.
Völlig anders.
Mich hat es alles so an Bad Taste und Plan 9 aus dem Weltall. Das geht so in die Richtung so, weißt du, wenn sich die Außerirdischen so behausen. Bei Plan 9 ist es von außen eine Untertasse. Und von innen ist es auch so ein eckiges Haus, also mit eckigen Wänden und 90-Grad-Winkeln. Und da kam mir das auch so vor. Was machen die denn in dieser Bude? Die so dreieinhalb Bösewichter.
Das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Aber ich finde es schön, dass du jetzt gerade mal Plan 9 from Outer Space erwähnt hast, weil ich bei deiner Beschreibung, Thilo, vorhin auch dran denken musste, wenn so Leute, also einfach künstlerisch scheitern. Das kommt alle Jubeljahre nur mal vor. Und man kann das auch nicht planen. Aber so manchmal kommt die Welt dann irgendwie zu sowas wie Plan 9 from Outer Space, wo Ed Wood auch wirklich einen ernsthaften Science-Fiction-Gruselfilm drehen wollte. Und das ist ja nicht ganz zu Unrecht mit einer der berühmtesten schlechten Filme aller Zeiten.
Und die Wahrheit
ist, das war auch nicht geplant.
Den kann man ja einfach, genau, den kann man doch einfach nicht schlecht nennen. Weil der Film ist doch ein in sich komplett stimmiges Kunstwerk. Durch Zufall.
Genau, durch
Zufall. Das war nicht Ed Woods ab, aber es ist so entstanden.
Ja, und also hätte vielleicht überhaupt nicht so gewirkt, das wäre eine absolute Fußnote in der Filmgeschichte gewesen, wenn alles exakt so funktioniert hätte, wie sich ein Ed Wood das vielleicht mal gedacht hat. Also der war ja auch berühmt dafür, dass er irgendwie ein Take gedreht hat und fertig und dann mussten wir weiter und wir haben auch wenig Zeit heute und wir müssen noch 18 in den Kasten kriegen, wir haben aber nur noch 4 Stunden Zeit, also wird einfach durchgepowert. Aber das Resultat ist eben ein Film wie eben Plan 9. Und ich bin einfach nur dankbar darüber, dass er in Anführungszeichen gescheitert ist. Also von daher hätte sowas wie Invasion of the Blood Farmers ja auch so ein kleiner Klassiker werden können. Dazu hat es aber nicht so ganz gereicht, weil ich bin ganz ehrlich, Thilo, bevor du den Film genannt hast, habe ich noch nie von dem gehört. War mir völlig unbekannt.
Ich habe das Cover, glaube ich, auch tatsächlich öfter mal gesehen. Genau, aber ich habe auch sonst von dem Film sonst von dem Film echt nicht wirklich was gehört vorher.
Ich kannte nur das Poster und ich hörte, er ist wohl so, naja, also wie das, was er ist. Er gefiel mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser gegenüber dem, was ich gehört habe, weil er eben so ein paar hoffnungsvolle Erwartungen erfüllt hat.
Was wäre das so?
Dass der mich einfach blendend unterhalten hat. So, in seiner Art und in seiner Naivität und in seinem merkwürdigen Inszenieren von Szenen. Also allein dieses, dass es dann um diesen Schlüssel geht. Die brauchen unbedingt diesen Schlüssel. Ja. Was einfach so ein rostiger Schlüssel, so ein antiker rostiger Schlüssel von so einem alten Schrank ist. Und der ist dann ganz wichtig. Und dann hat den der eine Professor, der ja zu Hause im Wohnzimmer so ein Labor hat, wo ein Tisch so mit Laborsachen voll ist und der Rest ist so ein normaler Wandschrank. Und dann will der eine Druide, der aber auch aussieht wie ein normaler Professor, will den dann haben.
Während Egon diesen Hund geschlachtet hat zu seinem perversen Vergnügen, hat er dabei den Schlüssel des Menanern verloren. Dieser verdammte blöde Tölpe. Ohne diesen Schlüssel können wir ja weder das Blut derer vermehren, die zu uns kommen, noch können wir das richtige Opfer bestimmen.
Und er weiß dann, ja, den... Ich kenne den, der den Schlüssel hat. Ich kenne den von der Uni. Also die arbeiten auch an derselben Universität.
Ja, ja,
Wissenschaft. Ich fahre da hin und dann ruft er den doch an. Und dann sagt der, ja, den Herr Kinski heißt der auch, der
Kinski,
Böse.
Kinski, genau.
Sie können den abholen und dann, ja, dann sagt doch Kinski, ja, dann hole ich den ab. Und ich habe es mir hier aufgeschrieben. Er sagt es am Telefon. Dann hole ich den ab, zumal ich es zufällig nicht sehr weit bis zu Ihnen habe. Ne? So, und dann, ja, ist ja auch alles im selben Kaff. Ne? Ist man schnell hingefahren. Ja, dann holt ihr den Schlüssel einfach ab und dann hinterher fragt doch dieser Prof nochmal, haben Sie denn den Schlüssel? Können Sie mir den wiedergeben? Und dann sagt er doch, ja, ja, weggeschmissen. Ah, das wusste ich nicht, dass Sie den wieder haben. Den habe ich jetzt weggeschmissen, da war das wichtig. Nee, aber wollen Sie hier mal einen Schnaps haben? Ja, komm, dann trinkt man einen Schnaps. Also es ist so herrlich herbeigeschriebene Story, die sich so um diese Wohnzimmer rankt, um den Garten, um diese Hütte mit diesem Hohepriester.
Ja.
Und um diese komischen Leute, die mit diesen Schläuchen abgezapft werden.
Vor allem der eine, der hat ja irgendwie so eine Art Gehstock mit so einem...
Ja, was ist das für eine Waffe? Die ist überhaupt nicht bedrohlich.
Genau, was ist das? Es wird auch überhaupt nicht richtig erklärt, wie das Ding funktioniert.
Was soll das?
Da ist irgendwie so ein roter Stein obendrauf und zwischendurch berührt er damit Menschen... Und die bluten dann einfach irgendwie aus den Augen und sowas. Ich weiß, keine Ahnung. Das ist eine sehr merkwürdige Waffe. Ich glaube, einmal zieht er auch mit einer Spritze, glaube ich, etwas aus dem Stab raus, oder?
Kann sein, aber der haut den da, diese Morde leuchten mir nicht ein, dass der da unter Dusche den umbringt mit diesem Stock und wirklich kaum, also du kriegst ja kaum blaue Flecken, so wie der zuhaut. Ne? Und das Opfer ist blutüberströmt und er macht so titsch, 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 titsch.
Ja.
Ja, ist eine, also wirklich unaggressiver kann man ja kaum morden. Wobei er sehr diabolisch guckt in dem Moment.
Oh, hat aber
ist auch einer von den Farmern. Egon ist das.
Ja, das einzige Mal, wo er richtig ausgerastet ist und richtig gewalttätig war, war bei dem Hund. Da hat er irgendwie, der also Hund, zumindest ja. Kann man sich den Teil dazu denken. Man sieht halt danach, dass es eindeutig irgendwie so ein Pelz ist, den man irgendwie so auf so einen Stein haut und ein bisschen
wie mit Ketchup. Wie der dann da tot vom Haus hängt, ne?
Ja, genau. Ja, wie man quasi
so ein Mikrofon mit ein bisschen rosa, aber das rosa war ja Blut, ne?
Ja, das sollte Blut sein. Ja. Und ich meine, wir gehen davon aus, dass ihr alle den Film gesehen habt, denn der ist frei verfügbar auf YouTube und ich sag's ganz ehrlich, darüber habe ich ihn auch geguckt, weil ich ihn nicht auf Blu-ray habe.
Das kann man ja machen.
Aha. Kann man machen, finde ich auch, solange noch da ist, sollten wir ausnutzen. Genau, deswegen kann ich jetzt hier auch nichts spoilen und das war die letzte Notiz, die ich mir wirklich aufgeschrieben habe und zwar in Großbuchstaben, der Hund lebt! In drei Ausrufezeichen, weil, das ist ja der große finale Twist, dass der Hund doch nicht tot ist. Und dann frage ich mich, was genau hing dann das da auch, an der Veranda? So ein weißes
Pilz. Ja, weiß ich auch nicht.
Hat er nicht auch
irgendwie... Gut, er sah nicht nach Hund aus, was da
ist. Er sah nicht nach Hund aus.
Und hat er nicht auch irgendwie Stücke aus dem Hund gebissen? Also er hat doch irgendwie auf dem Hund drauf rumgekaut, oder nicht?
Es gibt da, ist doch diese schöne Montage, wo das Pärchen sich küsst und
Dann kommt er
mit dem Gesicht ganz nah an die Kamera, dann Schnitt, dann siehst du Egon, wie er was aus dem Hund rausgebissen hat. Keine Sorge, dem Hund ist nichts passiert, ganz offensichtlich.
Keine Tiere zu Schaden gekommen, nein, ganz ehrlich.
Der Egon wird ja verfolgt von diesem weißen Hund durch den Wald. Und dann habe ich jetzt in den Extras gehört, es gab keinen Hund, die konnten sich keinen Hund leisten, der irgendwie abgerichtet ist. Das ist irgendein random Hund, der durch die Gegend rennt. Die haben gefilmt, wie der Hund durch den Wald rennt. Und dann hat Ed Edlum, der Regisseur, zu dem Egon gesagt, so, und du rennst jetzt genau diesen Weg entlang. Ah, und dann schneiden geil. Wir erst dich und dann den Hund.
Das ist
die
Idee
finde ich nicht aber so schlecht. Das finde ne? ich so cool. Das ist so,
das ist ja. geil.
Das ist so, man, ja. man muss einfach mit den Mitteln, die man hat, die natürlich dann auch nicht groß waren, wie gesagt, also 40.000 klingt das erstmal auch viel, aber es ist ja für einen Film absolut überhaupt nichts. Vor allem, wenn du,
vor allem für teures Filmmaterial.
Genau, wie du schon sagtest, die Filmrolle und sowas, ne? Aber, also, dass sie so diese Mittel dann irgendwie nutzen, müssen das jetzt so mit dem Hund drehen. Das ist super cool. Keine Ahnung, Problemlösung halt.
Ja, genau. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man selber Filme macht oder sich mit dem Gedanken trägt, da irgendwie ranzugehen, aber vielleicht noch so ein bisschen eingeschüchtert ist, weil irgendwie das Niveau ist ja mittlerweile auch ganz gut und so, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich glaube, dass so ein Film dann irgendwie auch auf eine gewisse Art fast so ein bisschen bestärkend wirken kann, weil also yeah. wenn man so eine Geschichte hört, du hast einen Hund, also baust du halt irgendwie eine Szene ein, wie jemand verfolgt wird, indem man denselben Weg einfach nachgeht und zack, hast du schon eine Szene mehr in deinem Film. Also so Not macht ja nun mal erfinderisch. Und auf der anderen Seite finde ich es auch total spannend, wenn man versucht, solche Filme aus so handwerklicher Sicht zu betrachten, wie viele, also so offensichtliche Fehler man dann vielleicht bei seinem ersten eigenen Werk oder bei seinem dritten oder fünften Werk dann vermeiden könnte. Mir ist nämlich zum Beispiel aufgefallen, dass wir ganz viele Szenen haben, wo so Soundeffekte mitten in der Szene einfach abbrechen. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da kriegt eine junge Dame, die sich fürchtet, kriegt so die Decke um die Schultern gelegt und dann gibt's aber einen harten Cut und alles an Sounds, was vorher organisch in dieser Szene war, das bricht auf einmal ab und du bist sowohl optisch als auch akustisch bist du auf einmal so krass rausgerissen in einer völlig anderen Szene. Und das finde ich immer total faszinierend, weil ich mir denke, holy shit, ich habe keine Ahnung vom Filme machen, aber selbst mir fällt das auf, was für ein beschissener Umschnitt das ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass manchmal so der Blick hinter die Kulissen von solchen aufrichtig ernst gemeinten, letztendlich dann aber gescheiterten Film, dass das spannender sein kann als das eigentliche Resultat. Und deswegen habe ich das manchmal tatsächlich ganz gerne.
Genau, der Film erzählt dir was von Menschen, die rund um New York Bock hatten, einen Film zu drehen, die auch natürlich gehofft haben, damit einen Euro zu verdienen. Und du erfährst ganz viel über die Gedankenwelt, wie sie glaubten, dass sowas funktioniert.
Ja.
Und dass sie es immerhin geschafft haben, das auch fertig zu kriegen, muss man ja sagen. Man lernt ganz viel über Schnitt, weil der Schnitt, der ist von Michael Findlay, der Schnitt. Und Michael Findlay hat ja einen ganz berüchtigten 70er-Jahre-Klassiker gedreht damals. Ich weiß nicht, ob ich den hier erwähnen darf. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob der noch justiziabel ist. Aber da geht's darum, um eine Szene, die vermeintlich echt war, wo eine Frau gekillt wurde. Das war natürlich nicht echt. Ich will den Namen, also übersetzt heißt es Schnupftabak, habe ich heute gelesen. Und dieser eine besagte Film, dieser Klassiker von 75, der ist von Michael Findlay, wobei er eigentlich nur einen Film gedreht hat über die Manson Family und sein Verleiher später diese, das kann man ja sagen, genremäßig Snuff-Szene da reingemacht hat. Und dadurch ist der Film ein Riesenskandal geworden. Mhm. Und Michael Findlay, der das Original gedreht hat, also dieser Film, der eigentlich 4 Jahre älter ist als der mit dem S, dem großen S, der hat hier den Schnitt gemacht. Und der Kameraassistent ist einer der berühmtesten Kameramänner der Welt geworden. Ein Frederick Elms, der hat zum Beispiel Eraserhead, Blue Velvet und Wild at Heart gemacht.
Und ist
absolut erste Liga. Aber er war halt nur Kameraassistent.
Ja.
Der erste Kameramann wäre ein riesen Arschloch gewesen, sagte der Regisseur in den Extras.
Wirklich?
Ach krass. Ja, so ist es dann manchmal. Und ich glaube, der hat sogar von Michael Findlay die Frau dann irgendwie bei IMDb reingemogelt, dass die angeblich den Film cinematografiert hätte, obwohl es dieser böse Blödmann war, der nirgendwo genannt wird. Den Namen weiß ich aber tatsächlich nicht. Aber der Assi, wie gesagt, ist Freddy Elms und der hat so eine Riesenkarriere hingelegt, aber dass es sich da aber nur so, dass es aber noch nur so raucht.
Ja, siehst du, kannst du mal sehen, wenn du deine ersten Schritte da in deinem Metier machst, wer weiß, wo es dich hinführt, wenn du am Ball bleibst, wenn du nicht aufgibst, wenn du auch bereit bist, weiter zu lernen. Und natürlich sind dann die ersten Sachen, die du gemacht hast, nicht ganz so geil, wie die Sachen, die du dann mit 10, 15, 20 Jahren Berufserfahrung machst. Und vor allem, also weil wir es gerade noch gesagt haben, Schnitt, das ist natürlich auch so eine Sache. Und also Koya und Tio, gerade ihr beide, als Leute, die wissen, wie eine Kamera funktioniert, es ist ja nun mal auch so, dass in einem fertigen Film dann auch, also sehr viel tatsächlich vom konkreten Schnitt abhängt. Also wenn irgendjemand einfach dir deine Bilder völlig zerschneidet und gar kein Gespür für Rhythmus und Flow hat und irgendwie so Pacing, dann kannst du natürlich extrem schöne Bilder gedreht haben, aber dann hast du trotzdem einen sehr, sehr holprigen Film, wo man immer wieder quasi aus eben diesem Rhythmus rausgerissen wird. Und also, ja, wie ich gesagt habe, das sind so manchmal Aspekte, also ich finde es immer lohnenswert, so Filme zu sehen, die entweder absolut gelungen sind oder so krachend scheitern, weil man aus beiden so wahnsinnig viel lernen kann. Und ich finde beides genau. total faszinierend. Und also ich habe so einen Film, habe ich jederzeit lieber als so einen 6,5 von 10, ja gut, eingängig, glatt poliert, massenmarkttauglich, gucke ich und vergesse ich beim Rausgehen aus dem Kinosaal schon wieder so halb.
Genau.
Hatten wir auch schon oft drüber geredet gehabt. Ich finde neben dem Schnitt und der Kamera bei dem Film auch allgemein, weil wir gerade schon Sound angesprochen haben, interessant. Bei mir finde ich es immer lustig, wenn ich so Filme gucke, die so aus den 70er oder sogar noch früheren Bereich sind. Mein Gehör muss sich irgendwie gefühlt erstmal justieren, wie die Dialoge hörbar sind. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Also ich musste tatsächlich am Anfang erstmal so drauf klarkommen, dass ich die Charaktere in dieser Bar auch verstehe. Und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich schon einfach länger keinen alt abgemischten Film mehr gehört habe. Mhm. Oder ob der Ton allgemein auch einfach nicht gut war. Aber gerade in dieser Opening-Szene mit dem Barmann, der mit den ganzen Leuten da redet, da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um drauf klarzukommen. Und dann hast du zwischendurch mal diesen Umschnitt auf eine Person, die mit so einem super hohen Screech-Sound irgendwie die Kamera schreit und Blut rumspritzt. War schon.
Was übrigens ein Opernsänger war, der das für $25 gemacht hat.
Ah, ja, guck mal.
Wirklich?
An.
Krass. Ja. Witzig. Ja.
Alan Chalet hieß der. Oder Alan Chalet. Ich weiß nicht, ob es ein Franzose war oder ein Ami.
Hm. Leicht verdientes Geld.
Ja. Leicht verdientes Geld.
Aber ich weiß, was du meinst. Mir ging es ganz ehrlich. So, die Einstiegsszene in der Bar, da dachte ich auch, also vielleicht liegt es wirklich an der YouTube-Qualität. Das wird auch nicht geholfen haben.
Ja.
Aber also wahrscheinlich war die Abmischung damals in den 70ern handwerklich vielleicht noch nicht so qualitativ hochwertig, wie sie heute ist. Also man muss sich da so ein bisschen reinhören. Ich muss aber sagen, ich habe das ganz gerne. Sowohl in 70er als auch 80er Jahre Film. Für mein Ohr, das klingt irgendwie noch authentischer.
Das hat also einen komplett anderen Touch. Da haben wir auch schon mal in Pieces drüber gesprochen. So, das ist einfach eine andere Art, Filme zu gucken. So, das hat ein anderes Feeling irgendwie.
Ja,
und die filmen auch viel von der Seite, die sind immer so profilig, auch bei Herschel Gordon Lewis, der filmt einmal eine Totale, zwei gucken sich an, dann macht er nicht so over shoulder, sondern er filmt die dann so profilig von der Seite, das ist man auch überhaupt nicht mehr gewohnt, weil man so denkt, ah, jetzt macht er noch eine Nahaufnahme und geht einfach nur nah ran, aber dass ja die Kamera so ein bisschen, sagen wir mal, verändert, dass es interessanter aussieht, das machen die dann oft nicht und das ist denen auch egal, was der Hintergrund ist, der Hintergrund ist dann so eine schlecht tapezierte Tapete, ne? Oder irgendwie eine Holzwand, also dann einfach die Lampe davor, so, ne? Das ist alles toll, ne? Weil du siehst alles so, dass so Sachen erst in der Entwicklung zum Standard wurden. Und die waren früher, es war Unvermögen, so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber es war auch einfach alles noch nicht so standardisiert, ne? Es gab noch nicht diese Bilderflut, die man jeden Tag um die Ohren gekriegt hat, wo mittlerweile jeder schon in etwa weiß, wie so ein Bild irgendwie auszusehen hat. Und das ist immer das Interessante. So, damals wusste man das irgendwie nicht. Da hat man so nach dem Inhalt gefilmt und hat so den Style dann natürlich vernachlässigt, weil man auch dachte, die Leute wissen ja, was ich meine. So.
Genau. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also, so manchmal gerade so, was die Bildaufteilung, die Komposition angeht, auch so die Farbgebung, wie du schon gesagt hast. Also, da sind so schreiend hässliche Tapeten im Hintergrund, wo ich mir denke, wer konnte das durchwinken? Also, selbst wenn ich ohne Kamera vor der Fresse in so einen Raum gehe und ich sehe die Tapete, dann denke ich mir, boah, Leute, wir können hier nicht drehen. Das sieht so scheiße aus. Aber es wurde irgendwie halt einfach gemacht. Aber, nochmals, also ich mag diesen liebevoll tapsigen Dilettantismus mag ich da lieber als so ein Film, wo ich denke, da steckt so ein Kreativkomitee dahinter, wo jeder Shot, jede Einstellung wurde von 8 Leuten freigegeben und dann musste irgendjemand musste noch die Unterschrift geben, ja, so können wir es machen. So, da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Ich will jetzt auch gar nicht, also das klingt irgendwie immer so, es ist natürlich nicht so, als wären die Filme heute durch die Bank alle seelen- und lieblos, als wäre das nur so eine unterproduzierte Massenware, ne? Aber so manchmal kann man sich ja doch irgendwie dieses Eindrucks nicht erwehren. Man sieht so viele Filme. Thilo, wie du es gesagt hast, ihr kennt das doch auch. Ein Film geht los und ihr wisst nach 5 Minuten, ich weiß exakt, wie sich der Film anfühlt. Ich weiß exakt, welche Bilder ich kriege, wie der Sound klingen wird. Ich kenne den Film schon und ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Und dagegen, also mir tut sowas immer ganz gut, sowas völlig Unbekanntes wie eben hier Blood Farmers zu sehen. Und da finde ich es dann auch nicht so wichtig, ob der qualitativ jetzt wirklich richtig geil ist, sondern gelegentlich brauche ich mal sowas, was Frisches. So, ach ja, das ist, stimmt, so waren die Filme damals. Ach ja, genau, ja. So war das. Ah, das ist schön. Und deswegen hatte ich an dem durchaus wieder Spaß. Und
da gibt es dann halt auch nur so diese 2, 3 Stock-Sounds, die sich durch den kompletten Film ziehen. Immer dieses hohe Fiebgeräusch, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann dieser Schrei, der halt am Anfang öfter auch eingespielt wird, und dann hast du diesen super schönen Sound, wie Blut abgepumpt wird. Du hast das ganze konstant.
Ah, was, dieses Blut abpumpen.
Was irgendwie auch tatsächlich so auf Dauer irgendwie eklig ist. Die Vorstellung, dass so schnell Blut aus deinem Körper rausgepumpt wird mit diesem ekligen, schlürpenden Sound, ist irgendwie schon ganz nicht cool.
Nee, diese Abpumpszenen. Meine Güte, da hätte man doch auch ein bisschen mal in der Scheune so eine Ecke herrichten können mit irgendwie so einem Gestell, statt die Leute einfach auf so ein Brett, auf so eine komische ausgehängte Tür zu legen, die da zufällig auf dem Bretterboden liegt.
Naja, am Anfang hast du ja eine Frau, die zumindest an der Wand angekettet ist. Die
Ehefrau des Regisseurs übrigens.
Ah, okay, ja. Ah, okay. Ja, aber da hast du zumindest so diesen Ansatz und dann entwickeln sie sich gefühlt zurück. Dann sind sie
da
irgendwie
noch da. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja.
Also,
die hat wenigstens so eine Kette um den Kopf und so, ne? Ja. Aber wie die da in der Bretterbude bei diesen Druiden selber,
oder
geben sich keine Mühe mit ihrem Labor.
Oder gerade, weil die ja diese Pharmaverkleidung haben, lassen die so wie Vieh aufhängen oder sowas. Weißt du, weil das macht man ja auch, dass so irgendwie Schweine und sowas auch ausgeblutet werden. So in die Richtung vielleicht. Aber das wirkt halt wirklich so einfach, ja, leg dir eine Tür hin und dann irgendwie ist die Person da wohl gefesselt, glaube ich.
Kommen irgendwelche Schläuche unters Hemd.
Ja, vielleicht hat die erste Auspumpszene mit der aufgehängten Lady, war das schon so aufwendig.
Die hat 35.000 gekostet.
Genau, so, und dann hatten sie nur noch 5.000, davon mussten sie das Filmmaterial auch entwickeln und haben so gesagt, okay Leute, wirklich, wir haben die eine Sequenz und den Rest überlassen wir einfach der Vorstellungskraft des Zuschauers. Wir können uns vielleicht irgendwie aus der Affäre ziehen mit, ja, wenn man sich es vorstellt, ist es viel gruseliger, als wenn wir es zeigen oder so. Aber ja, ich hätte tatsächlich auch gern noch ein bisschen mehr gesehen.
Aber die Szene hat er tatsächlich im Nachhinein noch gedreht. Also, weil er meinte, da müsste noch ein bisschen Pfeffer rein in den Film. Und da hat Roberta Findlay nämlich, die Frau von Michael, die hat da wohl tatsächlich die Kamera gemacht. Oder egal, ist ja auch wurscht, wer da damals mit der scheiß Kamera gestanden hat. Jedenfalls, sie hatte wohl die beiden Kinder auch und das war wohl immer anstrengend für sie, dann da zu hängen in der Kette den Nachmittag, weil die Kinder irgendwie, musste sie sich eigentlich drum kümmern, die rannten dann da rum und es war wahnsinnig heiß und der Ehemann hat dann mit der Mutter, Vater und Mutter drehen so einen Gore-Film. Und die Kinder rennen da rum und sind dann einfach für 2 Stunden mal ohne Obhut. Ne? Da
kommt ein Film für die ganze Familie eine ganz andere Bedeutung.
Ja, genau. Aber zu der technischen Sache nur noch mal erwähnt, die Blu-ray hat ein sehr gutes Bild natürlich. Okay. Und hat diese wahrscheinlich 83er deutsche VHS-Synchro. Ich habe jetzt keine Synchronsprecher so wiedererkannt. Das ist wahrscheinlich echt so eine No-Budget-Synchro. Aber du kannst den Film, wenn du jetzt auf Blu-ray guckst, ist das Bild schon, also gemessen am Ausgangsmaterial, sehr perfekt natürlich. Hat Filmkorn, sieht gut aus. Und man kann sich auch eine Synchro dazu angucken, die natürlich wahrscheinlich ein bisschen zu sauber ist in dem Vergleich zu dem, was ihr jetzt erwähnt habt. Die Synchro.
Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie der Film gewirkt hatte da mit Synchro. Also gerade bei so älteren Filmen ist der deutsche Synchro dann auch noch mal, die hat, das habt ihr vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, die hat irgendwie noch mal einen anderen Charme. So.
Hier die Dämonen, meine Katzen. Ey, jetzt hört auf!
Die Katzen drehen völlig durch,
Zweikampf der Giganten. Lange
über Hunde gesprochen haben. Pass auf, also ich glaube, wer den Film noch nicht gesehen haben sollte, für den haben wir jetzt hoffentlich einen Anreiz gegeben, da nochmal reinzugucken, sich den entweder ganz legal und fein und in bestmöglicher Qualität wahrscheinlich auf Blu-ray zu besorgen. Oder eben, wie gesagt, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ist der noch auf YouTube, kann man sich also definitiv mal geben. Ich, für meinen Teil, Ich würde gern schließen mit dem absolut besten Zitat im Film. Ich musste mir das aufschreiben. Als der Film angefangen hat, dachte ich, okay, das ist hier leidlich unterhaltsam, so, ich verstehe, die hat nicht viel Kohle, aber Herzblut, so, naja, ab und zu ist das mal was zum Schmunzeln und irgendwie ganz charmant und ein bisschen tapsig finden. Aber dann kam dieser eine Satz und ich musste so laut lachen, ich fand den super geil. Er lautete nämlich, und ich habe es mir aufgeschrieben, "This will either be a breakthrough in pathology or a major disaster for mankind." Da musste ich
ja,
so.
Ja, das ist fantastisch.
Ey, das war so ein geiler Satz, wie diese beiden Wissenschaftler sich da irgendwie ganz cool unterhalten und wieder im Nebensatz mal eben fallen gelassen wird. Ja, oder es ist ein absolutes Desaster für die gesamte Menschheit, was wir machen. Ach, wir probieren es mal.
Was die da machen in der Hütte?
Ja, da dachte ich, absolut perfekt, großartig, das ist so, also da sind die Story-Stakes sind direkt so hochgeschnellt auf einmal, da war ich Feuer und Flamme und wollte unbedingt wissen, was weiter passiert, das ist ein ganz wunderbarer Satz und schon deswegen hat sich das Gucken definitiv gelohnt, doch
ja,
fand ich schön.
Ja, Subgenre entdeckt, nämlich die Invasion der Welt aus der Hütte im Wald, ne? Wo Plan 9 aus dem Weltall dazugehört, Bad Taste und dieser mindestens, gibt es wahrscheinlich noch mehrere Beispiele, wo 3,5 Knalltüten versuchen, mit irgendwelchen Schläuchen oder vielleicht auch einer Tür aus Holz die Weltherrschaft zu erlangen. Wollen sie überhaupt die Weltherrschaft oder geht es wirklich nur darum, die Olle zu erwecken? Ich weiß es gar nicht genau.
Also ich sage mal, ich habe das so verstanden, als würde es ihnen primär darum gehen, ihre Druidenkönigin wieder zum Leben zu erwecken. Aber da ist ja quasi schon das Sequel, ist ja da schon vorbereitet, weil das kann natürlich nur der erste Schritt sein. Wäre das Ding jetzt ein totaler Erfolg gewesen, dann hätten die Blood Farmers natürlich die ganze Welt invaded. Das ist, liegt ja völlig auf der Hand. Von daher ist es vielleicht schade, dass die Filmgeschichte etwas anderes vorhatte. Und so muss man sich seinen Teil einfach dazu denken.
Ja.
Ja.
So sieht's aus.
War richtig schön. Also, Thilo, das war ein sehr, sehr guter Tipp, den du uns da mitgegeben hast. ich hätte den sonst wahrscheinlich so schnell nicht geguckt.
Nee, ich auch nicht.
Aber jetzt habe ich ihn abgehakt und weiß, worum es geht, wenn irgendjemand Invasion of the Blood Farmers erwähnt. Richtig, richtig cool.
Ja. Ja, filmhistorisch, schön. Wer weiß, wie das mal eingeordnet wird.
Ja, ey, keine Ahnung, vielleicht, ich meine, guck mal, wir haben ja vorhin über John Carpenter und sein Remake von Das Ding besprochen und klar, heutzutage irgendwie so unter Filmfreunden wird dann auch das Original so, ja, natürlich, das war der Klassiker, damit fing's an, aber also ich wage doch jetzt zu behaupten, dass der Einfluss, den dieses kleine Filmchen hatte, doch relativ überschaubar ist, zumindest gegenüber dem, was später kam. Und wer weiß, vielleicht wird irgendwann irgendjemand Invasion of the Blood Farmers wieder entdecken oder das ist ein absoluter Lieblingstrash-Film, mit dem er groß geworden ist, macht ein dickes, fettes Remake, schraubt ein bisschen an der Story, fette Effekte rein. Und auf einmal.
Mehr Latzhosen,
mehr Blut und der verdammte Hund muss am Ende tot bleiben. So, und dann haben wir einen Horrorfilm.
Gebt dem Hund eine Latzhose.
Ja, irgendwie, ne? Aber ich meine, ne, von daher, man weiß es ja nie, vielleicht passiert da wirklich noch was mit diesem Film. Und selbst wenn nicht, mein Gott, dann sind ein paar Dudes da zusammengekommen, hatten zumindest eine interessante Zeit, haben einen Film gedreht und allein das finde ich schon aller Ehren wert. Das ist cool. Von daher ist das ein lohnenswertes Experiment gewesen.
Ja. Ja.
Ich habe noch am Ende einen Programmtipp, wenn ihr mir das erlaubt.
Na sicher.
Weil Lutz van der Horst und ich, wir präsentieren zu Halloween am 31.10. im Cinedom in Köln Saw 10.
Ja.
Saw 10 und machen so ein bisschen nerdiges Rahmenprogramm. Ich glaube, ich werde Lutz auch ein bisschen quälen. Ich habe mir schon was überlegt, wie ich ihn ein bisschen foltere.
Bring's
für die Meute. Ja. Und wer Lust hat, herzlich willkommen, also die Vorpremiere von Saw 10 mit Lutz van der Horst und mir im Cinedom in Köln zu Halloween. Kommt vorbei.
Ey, ganz
ihr seid, ja.
Wär ich in Köln? Ich würde auf jeden Fall vorbei.
Ja,
richtig geil. Also ja. Ich finde das sau cool. Ja, richtig cool.
So, und dann können wir danach noch quatschen über den Film, wie er war und vielleicht. Wer weiß, vielleicht wird er ja gut. Tobi Dingens ist ja wieder dabei.
Tobin Bell meinst du, oder was?
Er ist schon im Trailer drin. Ja, Tobin Bell ist schon wieder dabei.
Ja, ja, also ich habe.
Ist kein Spoiler, man sieht ihn im Trailer. Nein, also wie er jetzt, weiß ich nicht.
Ja,
aber,
warum auch immer irgendwie. Naja, und ich habe es ja vorhin gesagt, ich meine es auch wirklich so. Also Saw ist für mich einfach so eine Guilty Pleasure-Reihe. Ich erwarte da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber Saw muss halt geguckt werden. Möchte ich A, nur wissen, was für krasse Fallen haben sie diesmal vorbereitet? Und B, wie beknackt wird die Story noch?
Ja.
Weil, also ich meine, also das sind die beiden Hauptpunkte und alles andere finde ich fast irrelevant.
Komplett, Saw ist halt auch so ein Film, mir ist es halt auch völlig egal, wie am Ende der jetzt wirklich wird. Also ich bin da jetzt nicht komplett am Boden zerschmettert, wenn der richtig dämlich wird wie so ein Spiral, weil, keine Ahnung, sagen wir mal ganz ehrlich, wir gucken uns den so oder so an.
Das glaube ich
nicht. Wir gucken uns auch immer noch den nächsten an und den nächsten so.
Ja, ich guck die auch alle. Ich guck die auch alle im Kino immer, schön zu Halloween und das reicht mir dann auch. Aber ich glaube, der wird 100% besser als Spiral, weil ja, Spiral war für mich eine glatte 6.
Ja, Spiral war richtig mies.
Das also eine Unverschämtheit, ja, oder?
Ja, also bei Spiral, da lief irgendwie so alles gegen die Wand. Die Fallen waren lahm. Den Killer hast du nach einer Sekunde sofort gecheckt,
das ist so lustig,
wer das ist.
Ja.
Chris Rock schlafwandelt sich da durch den Film, probiert cool zu wirken, aber wirkt einfach nur lethargisch. Also Spiral war richtig, richtig, richtig mies. Deswegen glaube ich auch, dass Saw 10 eigentlich nur besser werden kann. Also ich freue mich drauf und also wie, in welcher Form auch immer, aber ganz sicher werden wir dazu dann was zu sagen haben, wenn wir den dann auch gesehen haben. Aber es ist ja klar, noch ein bisschen hin, bis der bei uns regulär
ist. Ist noch was hin.
Kino läuft.
Wie gesagt, Halloween, wer Bock hat, in Kölle, ja, im Cinedom. Wir würden uns freuen.
Kommt vorbei, richtig. Ja, richtig schön.
Genau.
Dann haben wir jetzt noch einen kleinen Programmpunkt. Wir wollen es nicht vergessen. Kolja, ich blicke nicht auf dich, weil ich dich nicht sehen kann gerade. Aber ich spiele den Ball zu dir rüber. Gibt es noch Einlassungen von unserer Community auf unsere letzte Folge auf It Follows? Gab es da so ein, zwei interessante Wortmeldungen? Wenn ja, ist jetzt die Zeit dafür.
Genau, da muss ich einmal ganz kurz anmerken. Ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht und letztens die Frage nicht angepasst. Heißt, es war die gleiche Frage wie letztes Mal, also das Mal davor. deswegen war noch die Videospielfrage tatsächlich Thema.
Ach so, okay.
Ja, das habe ich aber passiert. Im Nachhinein halt geändert. Dafür musste ich nur leider die drei ersten Kommentare von euch löschen. Deswegen tut mir furchtbar leid, dass die jetzt nicht dabei sind, aber die waren sehr, sehr nett. Genau, ich habe einfach nur gefragt, was die Leute von It Follows halten. Genau, Thilo, zum Thema, wir haben über It Follows gesprochen. Was sagst du eigentlich zu dem Film so? Einmal kurz umgerissen.
Ich finde ihn sensationell. Ich finde das Ende nicht so stark wie den Rest. Die letzten 10 Minuten finde ich nicht ganz so stark, weil es so ein bisschen, finde ich, sein Universum verlässt. Universum ist ein großes Wort. Seine Physik, sagen wir mal so, oder zu viel Physik bietet. Zu viel Physik bietet.
Genau.
Aber ansonsten würde ich sagen, alles davor ist für mich eine Hommage an Carpenter, vor allem
haben
an
wir auch gesagt,
Halloween.
Genau.
Und behandelt Verfolgungswahn. Also ich finde den sensationell.
Genau, bei den Reaktionen der Leute ist tatsächlich echt richtig straight 50-50. Also die einen finden ihn richtig toll. Red Solaris hat geschrieben, ja, habe ich auch nicht erwartet. Mir hat die Folge wieder gefallen und It Follows ist auch ein Spitzenfilm. Zur Videospielverfilmung habt ihr schon gehört, dass der YouTube-Markiplier das Indie-Horrorspiel Alan Lang verfilmt. Habe ich tatsächlich nichts von gehört und mir sagt das Spiel auch gerade nichts. Jani sagt, sehr coole Folge mit einem sehr coolen Schmuckstück von Filmen, das mich damals sehr überrascht hat. Macht weiter so. Dann kommt Professor Moriarty und sagt, Antagonist super, Protagonistin, alle sehr lethargisch, fast schon depressiv, filmtechnisch ganz cool, jammern auf etwas höherem Niveau, ihr beide seid sehr sympathisch, dankeschön. Und Patrick sagt, der Film war echt nicht gut, die Tallman-Szene fand ich weder gruselig noch unangenehm, kann da eure Meinung überhaupt nicht teilen.
Hm, okay.
Finde ich auch sehr interessant, Folge interessant, Film leider nur betrunken zu ertragen, sagt Enrico.
Ah, das ist aber ohne Scheiß, also das überrascht mich jetzt wirklich,
weil
ich dachte wirklich, dass der locker eine Begeisterungsrate von, was ich, 94% hat oder so.
Ich weiß,
also,
ich weiß auch nicht, ob
alle finden ja halt voll aus geil.
Ja, ich weiß auch einfach nicht, ob viele von euch bei dieser Folge nicht kommentiert haben, weil über Instagram und Twitter haben wir auch viele, viele, viele Leute gelesen, die den Film halt unfassbar abfeiern, wie so viele unter uns. Deswegen auch an der Stelle nochmal, ihr könnt gerne, falls ihr die Folge bei Spotify hört, unten in den Q&As einmal eure Meinung zu der Folge natürlich super gerne schreiben und dann auch die Frage, die wir jetzt noch ausdenken müssten für diese Folge, da auch beantworten.
Ja, ich glaube, es liegt am Grusel und Comedy. Das sind zwei ganz feine Emotionen und du kannst einen Gruselfilm auffahren und Leute, die das nicht spüren, die spüren das nicht. Genauso wie bei, wenn du eine Comedy siehst und das nicht lustig findest. Da kannst du nichts machen. Deswegen hast du bei diesen, sagen wir mal, peniblen Emotionen, hast du da immer dieses Spektrum von, bei dem einen wirkt's komplett, bei dem anderen wirkt's gar nicht.
Ja, das stimmt. Wobei, also ich für meinen Teil, Thilo, ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Fan gewesen von It Follows und bin's immer noch nicht, muss aber sagen, selbst wenn mich die Gruselszenen nicht gepackt hätten, finde ich den Film aber vom Handwerk, von der Machart her so stark, was die Bilder angeht, die Bildsprache, auch der Soundtrack und diese ganze Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird, dieses leicht irreale, unwirkliche, dass du nicht ganz genau weißt, in welcher Zeit du überhaupt bist, dass ich mir denke, dass It Follows zum Beispiel ist, der funktioniert oder der sollte auch funktionieren, selbst wenn einen der Grusel nicht so packt. Aber grundlegend bin ich da voll bei dir. Also ein Gruselfilm, der nicht gruselig ist, das ist schon schlimm. Aber also noch fieser finde ich tatsächlich eine Comedy, die nicht lustig ist. Also das wird richtig schmerzhaft.
Aber das ist halt subjektiv.
Ja. Klar, natürlich.
Das ist subjektiv, klar. Ne?
Ja. Absolut, ja.
Deswegen, da teilen sich Horror und Comedy auch auf eine perfide Weise irgendwie so da gibt es sehr viel Trash und entweder bei den Filmen, die angeblich gut sind, entweder mag die eine Seite die oder halt überhaupt nicht. So, also bei jedem kickt es halt anders. So, die einen finden das gruselig, die anderen nicht. Die einen finden das witzig, die anderen halt nicht.
Ja, aber es ist doch schön, sich wie darüber auch hier in epischer Breite, so wie wir jetzt heute, auszutauschen. Also ich für meinen Teil, ich laber über nichts lieber als über Horrorfilme. So, deswegen, ich finde es voll okay, wenn man da unterschiedliche Meinungen hat. Und sowas wie It Follows, nur weil die meisten den gut finden, muss es ja nicht bedeuten, dass alle den gut finden. Und deswegen finde ich es absolut okay und legitim und eigentlich sogar spannend, wenn sich gerade die jetzt mal mehr zu Wort gemeldet haben, die jetzt nicht so begeistert waren. Richtig cool.
Ja, die finde ich auch mega cool. Immer mega interessant, halt auch diese Gegenüberstellung zu haben. So.
Genau, ja. Stichwort begeistert. Wir hoffen, ihr seid von dieser Folge schon wieder so begeistert, wie von den, 26 vorher oder wie viel wir gemacht haben, weiß ich nicht.
25 haben wir vorher gemacht.
Holy shit. Okay. wenn dem so sein sollte oder ihr das alles richtig kacke fandet, dann könnt ihr uns das immer wissen lassen auf Twitter oder auf Instagram. Da heißen wir Der Horror Podcast oder eben hier in den Q&As auf Spotify. Kolja, hast du gerade auch schon gesagt.
Genau.
Und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich Thilo dir vor allem aufs Entschiedenste danken möchte. Es war richtig, richtig cool, dass du Bock drauf hattest, dass das geklappt hat, dass du einen Film vorgeschlagen hast, an dem wir alle Spaß hatten. Fand ich also total cool und würde ich gerne bei Zeiten noch mal wiederholen.
Sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Hat super Bock gemacht. Auch ich rede gerne über Horror, wie ihr wisst. Und deswegen war das für mich natürlich ein Vergnügen.
Voll cool. Pass auf, Thilo, bevor ich es vergesse, und das finde ich immer sehr, sehr unhöflich, ich habe mir vorgenommen, es nicht zu vergessen, aber du kannst jetzt auf jeden Fall noch mal die Chance nutzen und den Leuten und auch uns sagen, wo wir von dir regelmäßig was sehen, was hören. Du hast gerade schon die Saw-Sache mit Lutz van der Horst erwähnt, aber du kannst ja auch noch mal deinen eigenen Podcast hier plagen. Wir Horrorfans, wir halten ja immer zusammen, deswegen sag uns doch mal, wo hören wir dich denn?
Genau. Gerne, vielleicht ist es auch einfach eine Ergänzung und wer sich fürs Genre interessiert, eine Stunde Horror mit Antje Wessels und mit mir, wir quatschen auch über aktuelle Horrorfilme, Horrorserien, wie es so kommt, das meistens sind so die Horrorfilme des letzten Monats, die es gegeben hat und wir kommen immer am 1. eines Monats heraus, also ab 0 Uhr des 1. stehen wir dann online, eine Stunde Horror. Und ansonsten, ja, wer Bock hat, kann mir auf Insta folgen. Da mache ich manchmal so kleine Reviews, die immer so lang sind wie ein Reel. 90 Sekunden, ne? Meine ich. Genau, und dann erzähle ich manchmal was zu neuen Filmen, die ich gesehen habe. Das ist aber nicht nur Horror, das ist alles Mögliche. Und viele gucken sich das an und finden das informativ auf 90 Sekunden eine kleine Einschätzung von Expendables 4 zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, oder irgendwie so. Insofern, unter meinem normalen Namen Thilo Gosion findet man mich da. Bei Insta.
Ja, perfekt. Also checkt das aus, schaut mal rein und lasst Thilo und uns ein liebes Wort da, wenn euch danach ist.
Ich mache auch einen Podcast mit meinem Bruder Simon. Im Moment kommen wir nicht dazu, weil unsere Zeitpläne so parallel aneinander vorbeilaufen.
Okay.
Piratensender Niehorst, da müssen wir dringend mal wieder aktiv sein. Ich wollte es nur gesagt haben, jetzt ist mir gerade eingefallen und jetzt habe ich dich unterbrochen in deinem Schlussplädoyer.
Nein.
Jetzt schweige ich.
Nein, ich finde das voll okay, weil sich jetzt die Fans von Piratensender Niehorst melden und das setzt euch wieder unter Druck.
Genau, dass wir wieder was machen. Wieder
was zu machen.
Da kommt auch wieder was, aber manchmal ist es, da kriegt man es nicht hin und wir sind Brüder und wir bleiben es und deswegen wird der Podcast auch immer wieder neue Folgen kriegen. Gerade ist ein bisschen Durststrecke, das hat mit viel Terminproblemen zu tun. Ja,
aber wir wissen ja, ne, Kalenderspruch kommt jetzt, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. So, und ihr könnt euch jetzt vorfreuen auf die nächste Episode. Die kommt in 2 Wochen, also nächsten Samstag. Wie immer lassen wir.
Und da haben wir vor allem was richtig schön Besonderes, meiner Meinung nach.
Oh nein, ist es dann schon?
Ja, es ist da schon.
Oh, scheiße. Entschuldigung.
Ich bin gespannt.
Okay. Nee, also ich habe gerade nur so reagiert, weil, okay, puh, dann habe ich ein bisschen was zu tun. Oh Mist, okay, cool. Das wird, ja, aber ihr kriegt das mit, wir lassen es euch wissen. So, genug gelabert, wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Tilo, nochmal fetten Dank. Gerne wieder. Ich hau dich
früher
auf jeden Fall wieder an.
Wäre mir eine
Freude. Und
wenn
du Bock hast, bist du einfach nochmal dabei.
So, alles klar.
Wir sind raus. Tschüssikowski.
Bis dann.
Tschüss.
Ich habe mir zu Weihnachten Edgar Allan Poes gesammelte Werke von meinen Eltern gewünscht und die haben sie mir auch gerne gegeben. Ich hätte mir stattdessen ja auch eine Schrotflinte wünschen können. Roger Corman.